Danke, Herr. So, seid mir alle mal gegrüßt. Hallo. Hallo. Ich würde ein bisschen an dem anknüpfen, was der Andi vorige Woche gesagt hat. Da hat er angeknüpft an Robby. Total stark. Der Herr macht es wirklich lustig und gut. Das ist ein Thema, was ihr eigentlich alle kennt. Trotzdem muss ich es immer wiederholen, weil wir jünger sind und darum geht's. Ich glaube, wir sind nicht nur dazu da, dass wir Dinge aufnehmen und für uns selber wissen, sondern Jüngerschaft bedeutet, dass wir es anderen auch mitteilen können. Ich glaube, das ist so eine wichtige Sache, die wir alle benötigen, dass wir Dinge, die Gott wirklich tut oder Dinge, die wir erlebt haben oder wie auch immer, dass wir sie richtig einordnen können und dass wir sie wirklich auch weitergeben können. Deshalb will ich heute ein bisschen über den Heiligen Geist reden und ein paar Dinge, die da so sind. Ich denke auch, dass es generell immer dieses Problem ist, dass der Feind wirklich über die Dinge am meisten angreift, die von Wichtigkeit sind. Wisst ihr, unwichtige Dinge können wir uns aufreiben, gibt es im Leib Jesu genug. Aber die Dinge, die wirklich heilsentscheidend sind, Dinge, die uns wirklich mit Kraft erfüllen, Dinge, die wohl Gott vorhergesehen hat oder wollte, dass wir es haben, damit wir das Leben führen können, die sind meistens sehr, sehr angegriffen. Wissen wir alle, was weiß ich, das geht bei der Bekehrung los. Ich kenne das noch damals, war das immer so, bleibt nur einfach sitzen und tut in eurem Herzen das Beten, wenn ihr Gott annehmen wollt und wenn ihr Jesus annehmen wollt. Das klingt alles super geil, biblisch gesehen totaler Müll. Es gibt kein Bekehrungsgebet. Biblisch gesehen hat es das nie gegeben, es ist eine schöne Erfindung. Es ist einfach, ich glaube, das ist ja unser Problem, in Anführungsstrichen, dass man manchmal Menschen errecht machen will und vor Streitgesprächen auch gerne in der Flucht geht. Und das lieber eigentlich hat, dass es irgendwie so der Herr macht. So ein berühmter Satz, das macht der Herr auf seine Art. Ich nutze das manchmal auch, diesen Satz. Aber manche Dinge, glaube ich, ist vom Herrn gewollt, dass wir da wirklich dafür Stellung beziehen. Und diese Lehren sind wirklich sehr oft angegriffen. Und die werden ja immer wieder, wenn wir dort herausgefordert, wie wir dazu stehen und so weiter und so fort. Denn eine wirkliche Bekehrung, das Verständnis dafür zu haben, dass Jesus für mich, für meine Sünden, wirklich am Kreuz gestorben ist. Und dass ich durch diese Tat, dass Jesus dann danach, wenn ich diesen Taufe gehe, in meinem Herzen lebt, in mir lebt, die Hoffnung der Herrlichkeit in mir, dieses Geheimnis, was Gott, wie der Andi vorige Woche schon so schön gesagt hat, Gott bewahrt hat bis zu dem Moment, wo Jesus wieder auferstanden war. Das war ein Geheimnis. Nicht mal der Feind hat es erkannt, nicht mal die Mächte des Feindes haben es erkannt, sonst hätten sie Jesus nie gekreuzigt. Und das ist mit allem, wenn du dann die Taufe siehst, was draus gemacht worden ist, so wie es angedacht worden, was dann da am Ende draus gemacht worden ist, ist sehr traurig. Wir erschrecken Kinder mit Wasser. Aber mir möchte es heute eigentlich am meisten um den Heiligen Geist gehen und um die Dinge, die da wirklich irgendwo sind, weil ich glaube, weißt du, wir beten viel für Erweckung, wir beten viel für die Dinge und wir wünschen uns die auch. Und natürlich wird Erweckung nur kommen, wenn wir erweckt leben. Aber dieses erweckte Leben muss aus der Schrift heraus folgen, es muss passen. Es nützt uns nichts, wenn wir aus unseren Erfahrungen ein Evangelium basteln. Es nützt nichts, wenn wir aus unseren Erfahrungen, die wir gehabt haben, wo Gott vielleicht auch aus Gnade Dinge einfach verändert hat, Dinge einfach uns schönreden. Deswegen ist dieses Übergabegebet entstanden. Biblisch gesehen hat es das nie gegeben. Und all diese Dinge sind irgendwo angegriffen. Und deswegen wünsche ich mir, dass wenn ich darüber öfters mal rede, ich rede ja viel darüber, ich weiß, dass wir das so sehr verinnerlichen, dass wir Leuten wirklich Stellung beziehen können. Halt, wisst ihr, dass wir wirklich von diesem Gott, den wir erlebt haben oder den manche von uns so intensiv erleben, den wir wirklich fühlen können. Ihr müsst ja wissen, wir können Gott fühlen. Das geht nur durch den Heiligen Geist, aber wir können Gott fühlen. Wir können also Gott erleben. Da steht sogar in der Apostelgeschichte, dass Paulus sagt das mal, ich glaube in Athen, dass wir einen Gott haben, den wir fühlen können, den wir berühren können. Und der Heilige Geist in uns, der uns bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind. Das ist nur er. Keine Religion dieser Erde kann das. Die sind immer in ständiger Angst und in Furcht davor, was kommt nach dem Tod. Hat er gute Engel genug aufgeschrieben, hat er schlechte Engel zu viel aufgeschrieben. So ein Elend. Wisst ihr? Und davon sind wir alles losgesorgt. Von diesem Gesetz sind wir alle befreit. Alle, die Jesus wirklich angenommen sind, haben und wirklich ins Wasser gegangen sind, wirklich untergetaucht sind, wirklich Baptist, also wirklich tief mit ihm dort gestorben sind, auf Deutsch gesagt, und dann wieder hochgekommen sind zum lebendigen Leben, diesen hat er wirklich das Recht gegeben, seine Kinder zu sein. Und dieses Leben ist es eigentlich, worum es geht. Und deswegen ist es so angegriffen. Deswegen gibt es da so viele Lehren und so viele Dinge. Und genauso auch über den Geist Gottes, wo es dann darum geht, die Kraftwirkung wegzulassen. Das gab es damals, gibt es heute nicht mehr. Es gibt so viel Schmus. Ich gehe auf ein paar Dinge noch mit ein. Jedenfalls denke ich, dass eine falsche Lehre definitiv auch falsche Prägungen in uns hervorbringt und ungesunde Gläubige. Weil wenn ihr Dinge glaubt, die einfach irgendwo mal erzählt werden und wenn ihr handeln dann danach, kommt das vielleicht nicht dabei raus, wo wir halt hinwollten. Grüße. Wegen was? Muss ich nicht entschuldigen. Na? Deshalb, falsche Lehre bringt immer falsche Früchte. Und deshalb müssen wir sehen, dass wir wirklich am Wort bleiben, dass wir sauber bleiben, dass wir die Dinge wirklich dort benennen, wie sie geschrieben stehen. Weil sonst, wir möchten ja eigentlich, dass das Gute kommt. Das Gute in uns ist. Ich möchte mal alleine nur auf Begrifflichkeiten, die mit dem Heiligen Geist, mit der Taufe des Heiligen Geistes oder wie man es auch nennen mag, einhergehen. Du am Beamer, du musst halt ganz fit sein. Pass auf, Apostelgeschichte 1, du machst am besten vorher 4 und 5. Dann ist noch der 1,8 interessant, der 2,2 und der 2,17. Ist erstaunlich, ne? Ich habe so viel aufgeschrieben, mal gucken, ob die paar Dinger noch von voriger Woche mir überhaupt helfen. Ja, wir werden es sehen. Okay, was Johannes 1? Nee. Apostelgeschichte. Okay. Ich möchte es aber aus meiner, was hast du von, ja, nee, ich nehme meine. Ja, ich bin eigen, ich weiß.
Was ist denn das?
Ich nehme gerne die Elbefelder. Naja, nur mit der Elbefelder kommt man in den Himmel. Ich wollte es ja nicht sagen, aber es ist halt leider eine bittere Wahrheitspille. Es ist ein Spaß, ja? Also, weil alle bei spannend bleiben. Nein, okay. Nein, ich lese der Elbefelder, seitdem ich bekehrt bin. Ich kenne diese Wortwahl, mich macht das andere ein bisschen wuschig. Okay, es war halt die erste Bibel, die ich geschenkt gekriegt habe, war halt eine Elbefelder und deswegen ist das bis heute so geblieben. Okay. Und als er mit ihnen versammelt war, wer sind ihnen? Yes, sehr gut. Befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr von mir gehört habt. Wer ist mit der Verheißung des Vaters gemeint? Stark. Denn Johannes taufte zwar mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden. Noch nunmehr nicht vielen Tagen. Hier steht also drin, dass wir mit Heiligen Geist getauft werden. Auf welches Ereignis wird es zielen? Richtig. Okay, gehen wir mal auf der 1,8. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Welt. Hier heißt es wieder, wir werden Kraft empfangen. Zielt es auch noch auf Pfingsten? Immer noch auf Pfingsten. Haben wir schon zwei Begrifflichkeiten für ein einziges Thema. Erstaunlich. Okay, jetzt Apostelgeschichte 2,2. Jetzt kommen wir mal zu dem Ereignis. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Winde und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt. Und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Hier haben wir schon eine dritte Begrifflichkeit, und zwar, dass wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Können wir weitermachen. Ist immer noch das gleiche Ergebnis. Immer noch, wir sind immer noch bei Pfingsten. Und der Apostelgeschichte 2,17 wird dieses berühmte Zitat von Joel zitiert. Und es wird geschehen, in den letzten Tagen spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen und eure Jünglinge werden Gesichter sehen und eure Ältesten werden Träume haben. Reicht. Hier haben wir schon wieder eine vierte Begrifflichkeit. Also wir haben Taufe, wir haben Ausschüttung, wir haben Kraftwirkung. Es gibt so viele Begrifflichkeiten im Leib Jesu, die unterwegs sind und die beschreiben eigentlich alles eins. Und trotzdem kannst du darüber schon einen Streit haben. Weil es muss getauft sein, nee, es muss erfüllt sein, nee, wir müssen Kraft haben von oben, nee, wir müssen so und so, wir müssen das und hier und da. Am Ende ist es eigentlich, spricht alles das Gleiche an. Wir werden mit Heiligen Geist erfüllt. Paulus sagt an einer Stelle, da kommen wir später auch nochmal drauf, auf der 19, Apostelgeschichte 19, fragt er nämlich die Jünger, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Das ist die Frage aller Fragen. Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Okay. Also man sieht, man hat unheimlich viele Begrifflichkeiten im Leib Jesu, die unterwegs sind. Ich nehme jetzt bloß mal dieses Thema, wir können über andere Themen, da gibt es dann noch mehr und noch verrücktere Sachen. Aber wichtig ist, dass wir die Dinge brauchen und am Ende ist es eigentlich diese eine Person, dieser Heilige Geist, den wir brauchen in unserem Herzen, den Gott uns geben will. Die wichtigste Frage ist nur, hast du es empfangen oder nicht? Und dann brauchen wir wirklich keine Erfahrungstheologien, sondern wir brauchen das Wort. Und darum geht es mir heute. Deshalb möchte ich einfach mal darüber kurz ein bisschen sprechen. Was gibt es für Voraussetzungen, um den Heiligen Geist zu empfangen? Schlag mal Johannes 14, 15, 17 auf. Ich mach's auch. Halt. Ja, genau. Okay, wenn ihr mich liebt, sagt Jesus, so haltet meine Gebote. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Sachverwalter geben. Wer ist das? Wer ist der Sachverwalter? Heiligen Geist. Dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Was hat Jesus hier von einer Voraussetzung gesagt? Wenn ihr mich liebt, so haltet meine Gebote. Dieser Grundtenor sollte in unserem Herzen geboren sein zur Bekehrung. Das ist ein Grundtenor, der in unserem Herzen geboren sein sollte, wenn wir uns wirklich bekehrt haben zum Herrn, dann haben wir das Verlangen, Gott zu gefallen. Das Verlangen sollte da sein. Hast du dieses Verlangen nicht, musst du Sachen hinterfragen. Aber Jesus geht dann auch gleich weiter. Denn er weiß, dass wir es nicht können. Es ist für uns unmöglich, Gott zu gefallen aus unserer Kraft heraus. Es geht nicht. Deswegen brauchen wir einen anderen Sachverwalter, den Geist der Wahrheit, den Heiligen Geist, der uns überhaupt helfen kann, dass wir es überhaupt schaffen, Gebote von Gott zu halten. Wisst ihr, aber dieser Grundtenor, der sollte in unserem Herzen sein, Gott eigentlich zu gefallen. Ist dies nicht in deinem Herzen geboren, dann musst du Dinge hinterfragen. Aber Jesus ist so stark, er gibt dieses Wort und gleichzeitig sagt er, ich weiß, ihr könnt es nicht, aber es muss in euch da sein, es ist geboren. Und ich kenne das, jeder hat es von uns, also die meisten, die ich kenne, dass sie eigentlich immer damit ringen und wirklich gern bei Gott gefallen wollen, ihrem Vater. Also welche Motiven, ist dann wieder eine ganz andere Geschichte, darüber predigen wir ja ständig, aber sie wollen Gott erstmal im Grunde gefallen. Und Jesus sagt, um das zu schaffen, brauchen wir den Heiligen Geist. Okay? Die Welt kann ihn nämlich nicht empfangen. Für die Welt ist es unmöglich. Die wird auch nie verstehen, warum wir mit dem Heiligen Geist gefüllt sein können. Das ist für sie unmöglich. Das ist nur für uns. Okay? Jetzt tun wir mal diese Hilfe erfüllt. Was habe ich mir aufgeschrieben? Hesekiel, altes Testament, es kommt. Hesekiel 36, 25. Bin ich selber gespannt, wo ich da hin wollte. Wird bestimmt stark. Hesekiel 36, 25 bis 27. Okay. Ach ja, genau. Okay. Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von allen euren Unreinigkeiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in eures Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleische wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde machen, dass ihr meine Satzungen wandelt und meine Rechte bewahrt und tut. Das macht alles der Vater. Aber hier stehen wir noch, Sie können es nochmal richtig lesen, dass das, was ich gerade gesagt habe, einfach, dass der Herr diese innere Voraussetzung, die wir haben, durch den Geist Gottes einfach hervorbringen wird. Er wird dieses Leben in uns hervorbringen. Er wird es schaffen, dass wir wirklich über die ganzen Verletzungen, die wir haben, von den ganzen Mauern, die wir aufgebaut haben, die Furcht, die in unserem Herzen sind, die Dinge, die uns bis jetzt blockieren, Sachen, die uns einfach vom Leben trennen, wird er wegtun. Er wird es machen, er wird es freisetzen und du wirst ein neuer Mensch werden. Du wirst neu geboren, wie diese Bibel es sowieso sagt, dass wir neu geboren werden. Wir sterben ja, das alte Mensch stirbt, neuer Mensch steht auf. Das kann der Heilige Geist in uns tun. Okay, was für eine Voraussetzung brauchen wir noch? Apostelgeschichte 2,37. Ich weiß, dass ihr das alle wisst, ne? Aber ich möchte es einfach nur wiederholen. Wir möchten es ja lernen, dass wir das wirklich anderen Leuten auch mitteilen können. Ich glaube, deswegen können wir es auch wiederholen. Außerdem hat man irgendwo Petrus mal gesagt, dass er nicht verdrießlich ist, die Leute immer wieder das Gleiche zu sagen und sie daran zu erinnern. Das nehme ich mir einfach mal an. Weil zwischendurch habe ich echt überlegt, was ich euch noch erzählen sollte, weil ich eigentlich alles von meinem Herzen geteilt habe. Und da ist die Stelle gar nicht schlecht. Okay. Apostelgeschichte 2,37. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln. Was sollen wir tun, Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße. Und ein jeder von euch werde getauft auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Hier kommen zwei Voraussetzungen drin vor. Tut Buße, Bekehrung. Lasst euch im Wasser taufen zur Sündenvergebung. Und damit ihr wieder in eine neue Schöpfung werden könnt, damit der Heil wirklich Jesus in unserem Herzen einziehen kann. Diese zwei Voraussetzungen sind da, damit wir die Gabe des Heiligen Geistes erstmal überhaupt empfangen können. Na, also haben wir jetzt mal drei Sachen. Wir müssen es in den Voraussetzungen halt, dass wir wirklich Dinge wollen, tun Buße, wir lassen uns taufen. Dadurch können wir diese Gabe empfangen. Ich weiß, dass Leute dann immer wieder erzählen mit dem Cornelius. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, diesen Römer. Ich will mal diese Ausnahme Cornelius mal ganz kurz erklären. Und zwar, den findest du in der Apostelgeschichte 10. Können wir durchlesen, 1 bis 48, müssen wir uns nicht unbedingt. Es sei denn, ihr habt Zeit. Ihr habt Zeit. Okay. Dann nehmen wir uns die mal vor. Apostelgeschichte 10, 1 bis 48. Ja. Oje. Okay. Ein gewisser Mann aber in einem Ort, mit Namen Cornelius, ein Hauptmann von der sogenannten italienischen Schar, fromm und gottesfürchtet mit seinem ganzen Haus, der dem Volke viele Almosen gab und alle Zeit zu Gott betete, sah in einem Gesicht ungefähr um die 9. Stunde des Tages offenbarlich, wie ein Engel Gottes zu ihm herabkam und zu ihm sagte, Cornelius. Er aber sah ihn an, unverwandt an und wurde von Furcht erfüllt und sagte, was ist Herr? Er sprach aber zu ihm, deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgestiegen zum Gedächtnis vor Gott. Interessant. Und jetzt sende Männer nach Joppe, lass Simon holen, der Petrus zu benannt ist. Dieser herbergt bei einem gewissen Simon ein Gerber, dessen Haus am Meer ist. Als aber der Engel, der mit ihm Rede weggegangen war, rief er zwei seiner Hausknechte und einen frommen Kriegsknecht von denen, die beständig bei ihm waren. Und als er ihnen alles erzählt hatte, sandte er sie nach Joppe. Des folgenden Tages aber, während jene reisten und sich der Stadt näherten, stieg Petrus um die 6. Stunde auf das Dach, um zu beten. Er wurde aber hungrig und verlangte zu essen. Während sie ihm aber zubereiteten, kam eine Entzückung über ihn. Und er sieht den Himmel geöffnet und ein gewisses Gefäß gleich einem großen leinenen Tuche herabkommen, an 4 Zipfeln gebunden und auf die Erde herniederlassend, in welchen allerlei vierfüßige und kriechende Tiere der Erde waren und das Gevögel des Himmels. Und eine Stimme geschah zu ihm, steh auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus aber sprach, keineswegs, Herr, denn niemals habe ich irgendetwas Gemeines und Unreines gegessen. Und wiederum geschah eine Stimme zum zweiten Mal zu ihm, was Gott gereinigt hat, mache du nicht gemein. Dieses aber geschah 3 Mal. Und das Gefäß wurde alsbald hinaufgenommen in den Himmel. Als auch Petrus bei sich selbst in Verlegenheit war, was doch das Gesicht sein möchte, das er gesehen hatte, siehe, da standen die Männer, welche von Cornelius gesandt waren und Simons Haus gefragt hatten, vor dem Tore. Und als sie gerufen hatten, fragten sie, ob Simon der Petrus zu benannt sei, da selbst herberge, also dass er da ist. Während auch Petrus über dem Gesicht nachsah, sprach der Geist zu ihm, siehe, 3 Männer suchen dich. Stehe aber auf, geh hinab, ziehe mit ihnen, ohne irgend zu zweifeln, weil ich sie gesandt habe. Petrus aber ging zu den Männern hinab und sprach: Siehe, ich bin's, den ihr sucht. Was ist die Ursache, weshalb ihr kommt? Sie aber sprachen: Cornelius, ein Hauptmann, ein gerechter und gottesfürchtiger Mann, und der ein gutes Zeugnis hat von den ganzen Nationen der Juden, ist von einem heiligen Engel göttlich gewiesen worden, dich in seinem Haus holen zu lassen und Worte von dir zu hören. Als er aber sie nun herbeigerufen hatte, beherbergte er sie. Des folgenden Tages aber machten sie sich auf und zogen mit ihm fort, und etliche der Brüder von Joppe gingen mit ihm. Also Petrus nimmt aber Zeugen mit. Und des folgenden Tages kommen sie nach Caesarea. Cornelius aber, der seine Verwandten und nächsten Freunde zusammengerufen hatte, erwartete sie. Als es aber geschah, dass Petrus hereinkam, ging Cornelius ihm entgegen, fiel ihm zu Füßen und huldigte ihm. Petrus errichtete ihn auf und sprach: Steh auf, auch ich selbst bin nur ein Mensch. Und sich mit ihm unterredete, ging er hinein und findete viele versammelt. Und er sprach zu ihnen: Ihr wisst, wie unerlaubt es für einen jüdischen Mann ist, sich einem Fremdling anzuschließen oder zu ihm zu kommen. Und mir hat Gott gezeigt, keinem Menschen gemein oder unrein zu heißen. Darum kam ich auch ohne Widerrede, als ich geholt wurde. Ich fragte nun: Aus welchem Grunde habt ihr mich holen lassen? Und Cornelius sprach: Vor 4 Tagen fastete ich bis zu dieser Stunde. Und um die 9. betete ich in meinem Haus. Und siehe, ein Mann stand vor mir in glänzenden Kleide und spricht: Cornelius, dein Gebet ist erhört und deine Almosen ist gedacht worden vor Gott. Sende nun noch Joppe und lass Simon holen, der Petrus zu benannt ist. Dieser herbergt in dem Haus Simons, eines Gerbers am Meere. Der wird, wenn er hierher kommen ist, zu dir reden. Sofort nun sandte ich zu dir, und du hast wohl getan, dass du gekommen bist. Jetzt sind wir nun alle vor Gott gegenwärtig, um alles zu hören, was dir von Gott befohlen ist. Petrus aber tat den Mund auf und sprach: In Wahrheit begreife ich, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in der jeder Nation, wer ihn fürchtet und gerecht wirkt, ist ihm angenehm. Das Wort, welches er den Söhnen Israels gesandt hat, Frieden zu verkündigen durch Jesus Christus, dieser ist aller Herr. Erkennet ihr das Zeugnis, welches angefangen von Galiläa durch ganz Judäa hin ausgebreitet worden ist, nach der Taufe des Johannes predigte? Jesus, den von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging wohltuend und heilend alle, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeuge alles dessen, was er sowohl im Lande der Juden als auch in Jerusalem getan hat, welchen sie auch umgebracht haben, indem sie ihn ans Holz hängten. Diesen hat Gott am 3. Tag auferweckt und ihn sichtbar werden lassen. Das ist im Übrigen das Evangelium, ne? Nicht dem ganzen Volke, sondern den von Gott zuvor erwählten Zeugen, uns, die wir mit ihm gegessen, getrunken haben, nachdem er aus dem Toten auferstanden war. Und er hat uns befohlen, dem Volke zu predigen und ernstlich zu bezeugen, dass er der von Gott verordnete Richter der Lebendigen und der Toten ist. Diesem geben alle Propheten Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. Also da ballert jetzt ein wunderbares Evangelium los, ne? Fantastisch. Und während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, so viele ihre mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war. Denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. Dann antwortete Petrus: Könnte wohl jemand das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen haben, gleich wie auch wir? Und er befahl, das war kein freundlicher Rat, er befahl, dass sie getauft würden in den Namen des Herrn. Dann baten sie ihn, etliche Tage zu bleiben. Okay, war eine lange Geschichte. Viele haben mir, ich kenne diese Seeste, Cornelius, da kommt der Heilige Geist ganz von alleine heruntergefallen. Es muss niemand beten, es muss nicht diese Reihenfolge stattfinden wie Apostelgeschichte 2. Und ich sage: Bitte lasst doch die Ausnahme nicht die Regel machen. Ihr müsst ja die Ausnahme, wenn ihr das wirklich verstanden habt, sehen, was Petrus für sich erleben musste, um überhaupt dort mit hinzugehen. Was Gott tun musste, um es ihm zu erklären. Die Vision, die ihr mit den Tieren gesehen habt, hat nicht unbedingt was damit zu tun. Die Vision hat auch was damit zu tun, dass alle was essen können. Das hat Jesus denen schon zu Lebzeiten versucht beizubringen, dass alles, was wir durch den Mund in uns einführen, nicht unrein ist, sondern es geht hinten wieder raus und fort, sondern was aus unserem Mund herauskommt, ist das, was unrein macht. Aber wahrscheinlich haben sie es immer noch nicht geschnallt. Deswegen gab es auch diese tollen kriechenden Tiere. Und ihr Gott sagt zu ihm, schlachte und iss. Und tut eigentlich dort Petrus völlig sprengen mit seinen ganzen Vorstellungen, mit seinem ganzen jüdischen Gesetz, mit all den Dingen, die er seit klein auf gehalten hat. Und dann sagt er den entscheidenden Satz, der Heilige Geist zu ihm, ich habe dort drei Leute gesandt, mit denen gehst du mit, ohne eine Frage zu stellen. Das kommt da drin nämlich vor. Deswegen ist er überhaupt mitgegangen. Okay. Und damit Petrus überhaupt erkennt, dass Gott, dann erzählt er ihm die Geschichte und dann erkennt er, oh Gott, du arbeitest ja sogar bei den Römern. Das ist ja verrückt. Und erzählt ihnen deshalb das Evangelium. Da hat er aber noch nicht drüber nachgedacht, die zu taufen oder dass sie mit Heiligen Geist erfüllt werden. Nee. Da hat nur gehört, aber hat nur gespürt, okay, weißt du, Gott sucht auch in den Nationen, die wirklich gottesfürchtig leben, Leute, und die will er retten. Okay. Also predigt er ihm das Evangelium. Und dann passiert es. In dieser Predigt geschieht etwas, damit Petrus überhaupt sie tauft, lässt der Herr den Heiligen Geist auf sie fallen, wie bei ihnen am Anfang, zu Pfingsten. Sie redeten in Sprachen, sie weissagten. Sie waren wie Betrunkene. Das ist das, was zu Pfingsten geschehen ist. Das ist die ganz normale Wahrheit über den Heiligen Geist. Und das hat der Heilige Geist dort getan, damit sie erkennen, und hier steht ja auch, dass alle denen aus der Beschneidung, die da waren, außer sich waren. Die waren fix und fertig. Was? Nicht mehr nur noch wir und Gott? Gott und Römer? Die Heiden? Tatsächlich, ja. Auch mit denen. Und dann wird es noch interessanter, dass Petrus das denen noch befiehlt, getauft zu werden. Das müsst ihr nämlich mal beachten. Da ist kein freundlicher Rat dabei. Da wird befohlen. Befohlen. Gemein, hä? So ein böser Petrus. Das ist eine Ausnahmesituation. Die kann passieren. Ich sage ja nicht, dass sowas nicht passieren kann. Keine Frage. Wir haben es selber hier schon erlebt, dass Leute mit Heiligen Geist voll waren, die das vorher noch nicht einmal kannten. Und die haben hier so abgezappelt, dass wir dachten, die sind die erfahrensten im Heiligen Geist, die wir kennen. Aber die haben das in ihrem ganzen Leben vorher noch nie erlebt. Eine Ausnahme. Ist aber nicht die Regel. Weil das ganze Biblische, wenn ihr dann noch schaut, im Neuen Testament geht immer ums Gleiche. Das, was die Apostel von Anfang an gehört haben, was sie auch immer gelehrt haben. Tut Buße, lasst euch im Wasser taufen und empfangt die Gabe des Heiligen Geistes. Das ist eine ganz normale Geschichte. Und nach der geht's. Okay? Ich habe das jetzt immer, das ist ein bisschen ausführlich gewesen, aber es ist halt wichtig, weil wir müssen halt damit uns auseinandersetzen, dass wir diese komischen Irrlehren, die unterwegs sind, Dinge, die einfach nur aus guten, weil es mal irgendwo gehört worden ist, eine Theologie gebastelt wird, ist nicht das, worum es geht, sondern wir wollen ja die Wahrheit haben. Die ungefilterte Wahrheit, und die finden wir halt im Wort. Und da müssen wir dann darauf achten, und dass wir dort wirklich sauber bleiben und den Leuten sagen, hey, wenn du den Heiligen Geist haben willst, dann brauchst du Voraussetzungen. Und eine wollte ich noch mit sagen, die ist nicht zwingend notwendig. Aber eine ist noch entscheidend, kann man machen, muss man, also wie gesagt, das ist noch eine wichtige Sache, die mir wichtig war, als eine Voraussetzung, in Anführungsstrichen. Und zwar Lukas 11, 9 bis 13. Nein, nicht 16, 11. Okay. Und ich sage euch, bittet und es wird euch gegeben werden. Suchet und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch aufgetan werden. Denn jeder Bittende empfängt und jeder Suchende findet und dem Anklopfenden wird aufgetan werden. Wer aber ist ein Vater unter euch, den der Sohn um Brot bitten wird, und er wird ihm doch nicht einen Stein geben. Oder auch um einen Fisch, er wird ihm statt des Fisches doch nicht eine Schlange geben. Oder auch wenn er um ein Ei bete, er wird ihm doch keinen Skorpion geben. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisset, wie viel mehr wird der Vater, der am Himmel ist, den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten. Okay, das habe ich auch erlebt schon, dass wir wirklich, dass Leute für sich selbst das empfangen können, wenn sie Gott um etwas bitten. Okay, das ist jetzt nicht eine Voraussage, die man unbedingt, sondern wir bitten ja auch, wenn wir für den Herrn, wenn wir jetzt die Leute den Hände auflegen, damit sie den Heiligen Geist haben, bitten wir den Vater und den Heiligen und Jesus, dass er den Heiligen Geist ja auch auf sie sendet. dieses Bitten ist das Entscheidende, weil damit kann man auch gleich wieder so eine Lehre auflösen und dröseln, die es so umgibt. Woher soll ich wissen, was von Geist ich empfangen werde? Diese Lehre könnt ihr hier an diesem Wort schon ersticken. Es steht hier, dass wenn wir den Vater bitten um diesen Heiligen Geist, wird er ihm nichts anderes geben. Keinen Schwarmgeist, kein Dämon, keine komischen Sachen, sondern nur den Heiligen Geist. Okay? Er gibt ihm keine Schlange, er gibt ihm keinen Skorpion, er gibt uns nicht irgendwelche Dinge. Das ist so eine komische Furcht, die wir in uns tragen, die uns immer wieder erzählt wird. Und Leute haben davor Angst. Das gibt's. Die glauben dann, die haben Angst vor einem Schwarmgeist, was auch immer der Schwarmgeist ist. Weil wenn du von Jesus schwärmst, weiß ich nicht, ob das ein Schwarmgeist ist, keine Ahnung. Es sind halt auch manchmal komische Worte, die so im Leib Jesu unterwegs sind. Aber er wird uns nichts anderes geben, wenn wir ihn um diese Gabe bitten. Wird er uns das geben und nichts anderes. Und diese Gewissheit haben wir alleine hier in diesem Wort. Und damit tust du eigentlich jede falsche Lehre töten, die darüber erzählen will, die uns weiß machen will oder sonst irgendwas, was wir sonst empfangen könnten. Wir können nichts anderes empfangen. Jesus gibt dir eine klare Aussage und er meint, was er sagt. Okay. Hat jeder den Heiligen Geist empfangen, wenn er glaubt? Oder wenn er angefangen hat, Christus nachzufolgen? Das ist noch eine Frage, die ich öfters mal schon gehört habe, weil da gibt es nämlich eine Bibelstelle. Und die will ich mal vorlesen. Epheser 1, 13. Die habe ich schon oft gehört und deswegen lese ich sie mal vor. Epheser 1, 13. Auf welchen auch ihr gehofft, nachdem ihr gehört habt, das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils, in welchen ihr auch, nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Also, ich muss ja gar nichts machen. Ich werde doch automatisch, wenn ich glaube, ich bin doch mit dem Heiligen Geist gefüllt, oder? Bedeutet das dir? Ist das wirklich? Paulus schreibt hier an die Epheser, an die Gemeinde in Ephesus, an die Gemeinde, die er selbst mit gegründet hat. Ich glaube nicht, dass Paulus von dem Urding weggegangen ist, sondern eine Voraussetzung, was er dort schreibt. Er geht von gar nichts anderem aus. Er schreibt ja auch vorher, er sagt ja auch, ich habe auf den, den ihr gehofft habt, habt das Wort des Evangeliums eures Heils empfangen. Ihr habt euch auch darauf taufen lassen, hundertprozentig. Paulus war immer sauber. Und wir müssen verstehen, dass das hier nicht den ganzen Rest der Bibel aushebelt und sagst, okay, ja, stimmt, hier steht ja, ich brauche bloß Glauben, dann habe ich automatisch einen heiligen Geist. Und sobald ich an Jesus gläubig bin, habe ich einen Heiligen Geist. Nee, hast du nicht. Du hast es nicht. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Weil Paulus, wie gesagt, schreibt hier an die eigene Gemeinde und er weiß von dem, was er gesprochen hat und er weiß auch, was er gepredigt hat. Und er geht davon aus, dass die das auch wissen. Nur heutzutage haben wir komische Lehren drüber. Okay? Und was er wirklich geglaubt hat, jetzt kommen wir zur Apostelgeschichte 19, 1-7. Da sehen wir eigentlich mal, wie Paulus genau das wie Apostelgeschichte 2, von was er eigentlich ausgeht. Apostelgeschichte 19, 1 bis 7. Auch hier können wir nochmal gleich die Reihenfolge richtig sehen. Es geschah aber, während Apollos in Korinth war. Apollos war so ein toller Lehrer. Dass Paulus, nachdem er die oberen Gegend durchzogen hatte, nach Ephesus kam. Ephesus. Und er fand etliche Jünger. Okay. Und er sprach zu ihnen, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig geworden seid? Die Frage aller Fragen. Sie aber sprachen zu ihm, wir haben nicht einmal gehört, ob der Heilige Geist da ist. Und was fragt er drauf? Und er sprach, worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber sagten, auf die Taufe Johannes. Paulus aber sprach, Johannes hat mit der Taufe zur Buße getauft, indem er dem Volk sagte, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm käme, das ist an Jesus. Als sie aber es gehört hatten, wurden sie auf den Namen des Herrn Jesus getauft. Ich glaube nicht, dass mit dem Satz das alles erledigt war. Ich glaube, Paulus hat denen nochmal das komplette Evangelium erklärt. Weil das wäre so ein bisschen witzig. Also gut, wenn sie bloß ihren Satz gebraucht haben, okay, aber ich denke mal, er hat ihnen das Evangelium erklärt. Als sie aber es gehört hatten, wurden sie auf den Namen des Herrn Jesus getauft. Hat er die jetzt wieder getauft, um gleich mal noch so ein Ding zu killen? Nee, er hat sie zum allerersten Mal getauft. Die war noch nie gläubig getauft. Die hatten die Taufe des Johannes. Und Paulus sagt, da wird schon gut gehen. Im Übrigen, dass die Jünger, das scheint mit Indizien Jünger des Apollos zu sein, dem guten Lehrer, den wir ganz am Anfang gelesen haben. Das gleich nochmal mit Jorabi, da zeige ich dann noch ein paar Indizien dafür. Jedenfalls, Apollos erfährst du ein Kapitel vorher, war super Lehrer und so weiter und so fort und er war total krass unterwegs, aber selbst die Jünger mussten ihm bestimmte Details besser erklären. Okay. Und wenn er das nicht besser gewusst hat, hat er seinen Jüngern, die er hatte, das natürlich nur so erklärt, wie er es konnte. Und da gab es nur die Taufe des Johannes. Also es waren keine Jünger des Johannes. Das dürft ihr nicht denken, das waren sie nicht. Okay. Jedenfalls, Paulus erklärt ihnen nochmal das ganze Evangelium. Sie lassen sich taufen auf den Namen Jesu Christi. Und die hatten auch kein Problem damit. Also sie haben auch keine Sorgen gehabt, dass sie wieder Täufer sind. Das ist so eine Schwachsinnslehre. Und jetzt, und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und weissagten. Es waren aber insgesamt etwa 12 Männer. Haben wir wieder Apostelgeschichte 2. Sie tun Buße, sie lassen sich taufen, sie empfangen die Gabe des Heiligen Geistes, sie sprechen in Sprachen, sie weissagen. Wunderschön. Tut lasse. Wir sehen also, dass Paulus niemals sein eigenes, wie in Ephesus, in dem Brief, niemals aufhebt. Okay, das ist aber normal, wenn ich jetzt mit jemandem spreche, den ich sehr gut kenne, den ich vielleicht schon sehr lange begleite, dann weiß ich, was er kennt und spreche mit ihm natürlich eine andere Sprache. Ich muss nicht alles immer wieder vom Urschleim wiederholen, dass ich dann der Gemeinde oder wo ich schon immer mit dem rede, sage und denk vielleicht dran, du musst getauft. Und dann fange ich nochmal an, die ganze Litanei loszumachen. Also wenn ich in der Zukunft zurückreisen würde, würde ich Paulus sagen, das soll er immer so machen, dann gibt es keine Streitgespräche mehr in der Gemeinde. Aber leider geht das nicht. Er ist von Dingen ausgegangen, die die Gemeinde eigentlich weiß und die aber mittlerweile so verschüttet worden ist mit so viel Irrlehre, dass komische Sachen dabei rausgekommen sind, über was die damals nie nachgedacht haben. Die haben nie darüber nachgedacht, was es bedeutet, wenn jemand nach hinten fällt, dass das irgendjemand ein Problem darstellt. Schön wäre es gewesen, weil wenn Paulus das geschrieben hat, dass auch nach hinten umfallen okay wäre, hätte man die ganzen Streit nicht in der Gemeinde. Ach, war das schön. Paulus, Mensch. Okay, also wir sehen, dass Paulus wirklich immer an diesem Grund der Lehre festgehalten hat. Okay, es ist halt immer das Evangelium und es ist immer das. Und sie ließen sich dann Adlai taufen und sie bekommen die Gabe des Heiligen Geistes. Das ist weder gesetzlich noch lieblos, das ist einfach die Wahrheit. Paulus hat dann nicht überlegt, naja, die sind eigentlich gut drauf, wird schon gut gehen, ich lege dem mal die Hand auf, dann fangst du ein bisschen den Heiligen Geist, den Rest, da kommt schon irgendwann. Ich kenne diese Sachen und ich habe sie schon auf Videos bei vielen gesehen und die werden begeistert empfangen, wenn Leute draußen rumziehen und Leute heilen und dann denen für den Heiligen Geist beten, dann sprechen die in Sprachen und dann sagen die, alles klar, und dann laufen die weiter und lassen die so stehen. Das hat mit Jüngerschaft und mit Bekehrung Jesu nichts zu tun. Es ist schön, aber es ist nicht die Lebensübergabe. Wir sollten dieses normale Werk, was Jesus uns gegeben hat, tun und darüber reden. Deshalb ist das so wichtig. Okay, weil wenn wir da davon abrücken, dann kommt immer irgendwas Komisches dabei raus. Was erwarten wir denn da? Was für Jünger sollen da rauskommen? Okay. Wir können sowieso niemanden mit Heiligen Geist taufen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir, wenn wir das Apostelgeschichte nachlesen, dann findest du, dass die Leute die Hände aufgelegt haben und dann empfingen sie den Geist Gottes, indem sie bitten, den Vater bitten, dass er den Geist senden soll. Und das ist auch das, was wir machen sollten. Okay? Und da gibt es zum Beispiel auch diese lustige Lehre, dass man niemanden zu zeitig die Hände auflegen sollte. Da hinten nickt immer einer. Ja, man kennt auch die Lehre, ich kenne sie auch. Leute, die dann immer wieder kommen mit solchen Dingen, man darf nicht vorzeitig jemanden die Hände auflegen. Das ist alles viel zu zeitig und du musst da aufpassen, die müssen erst mündig sein. Okay, gehen wir mal darauf ein. Es ist die Bibelstelle, ich habe sie ja diesmal, die habe ich bei euch nicht rausgesucht. Ich schlinge. Na gut, ist nicht so schlimm. Aber ihr kennt sie garantiert alle. Das ist auf jeden Fall ein Timotheus, ist ein Brief an Timotheus, wo er das schreibt. wo Paulus darauf hinweist, niemanden vorschnell die Hände aufzulegen. Da geht es aber um die Einsetzung von Ältesten in der Gemeinde. Wenn du das zuzeitig machst, und darum ging es ja, und der Charakter desjenigen sich am Ende als schlechter weiß, kannst du die Hand nicht mehr zurücknehmen. Du kannst dann nicht mehr sagen, oh, shit happens. Jetzt nicht mehr. Das hat aber 0,0 nichts damit zu tun, dass ich für jemanden beten darf und ihm die Hände auflegen. Also, wenn ich jetzt jemanden taufe heute und klucke ihn unter Wasser und ziehe ihn wieder hoch, so nach 10 Minuten, wenn er tot ist. Nein. Und ziehe ihn wieder hoch. Dann ist der jetzt eine neue Schöpfung, oder? Ist das das, was wir glauben? Dürfte er dann gleich den Nächsten hinter sich auch taufen? Sehr gut. Ja, darf er. Natürlich, er ist prädestiniert dazu. Da hat er gerade praktisch erlebt, wie es geht. Ist doch wunderbar. Braucht doch nicht immer ein bisschen Vorkasper machen. Ehe da den ganzen Tag im Wasser steht, ist er kalt. Kann doch gleich der Nächste machen. Wenn ich ihm dann die Hände auflege und er mit Heiligen Geist gefüllt wird, darf er dann demnächst folgenden auch die Hände gleich auflegen und mit dem Heiligen Geist beten? Darf er, ne? Das ist erstaunlich. Gott ist gut. Weil es geht nämlich um Mündigkeit. Wisst ihr, und das ist ja das, was wir uns wünschen, dass die Leute hierhin mündig werden an den Dingen, die sie von Gott erlebt haben, dass sie nicht zurückstecken brauchen und immer nur in der Reihe sitzen und dem da vorne zunicken, was da so alles erzählt, und das toll finden, sondern es ist ja, Mündigkeit bedeutet, dass du die Dinge tust, die Gott dir getan und gezeigt hat. Und damals Jüngerschaft hat ja bedeutet, wo sie Jesus hinterhergelaufen sind, die haben dem ja ununterbrochen zugeschaut. Wie er gegessen hat, wie er getrunken hat, wie er geredet hat, wie er gepredigt hat, wie er Leuten geheilt hat, wie er vom Heiligen Geist Dinge losgelassen hat. Sie haben das alles komplett gesehen und immer wieder konnten sie davon berichten und später auch zerren. War auch Jüngerschaft halt. Sie tun Dinge. Feste Speise ist das Tun der Dinge. Nicht nur das Hören des Wortes Gottes. Okay. Und dieses ist das, was so wichtig ist. Denn wenn du nämlich mündig bist, dann brauchst du auch als Gemeinde keine Furcht vor falscher Lehre haben. Was sollte denn passieren? Wenn einer reinkommt und hier von Kindstaufe spricht, da können wir alle freundlich lächeln. Ich wäre wahrscheinlich nicht Angst haben müssen, dass irgendjemand meint, oh ja, ja, doch, doch, cool. Wenn, müssen wir wirklich nochmal drüber reden. Aber wirkliche Mündigkeit bedeutet, dass du auch die falsche Lehre erkennen kannst. Das heißt nicht, dass du den dann da vorne niedermetzeln musst mit Falschlehrer und dann geht's rund und kaputt und dann ist er den niedergestochen. Darum geht's überhaupt nicht, sondern Mündigkeit bedeutet, dass ich es für mich erkennen kann. Ich weiß, was ich weiß und deswegen denjenigen dann auch vielleicht mit einer guten Rede, und Paulus sagt, wir müssen ja die falsche Lehre auch entlarven, wir sollen sie mal richtig zur bloßstellen, dass man sie ihn damit konfrontiert und vielleicht ihm auch die Augen öffnen kann für die Wahrheit. In den Gemeinden vom Neuen Testament war es sowieso interessant, wenn Paulus irgendwo in den Ort gekommen ist, ist er zuerst zu den Juden in irgendeine Synagoge hinein. Und was haben die Juden dort gemacht? Die waren sehr fortschrittlich in der Hinsicht. Sie haben dem Neuling gesagt, Bruder, was gibt es Neues, was kannst du uns berichten? Wow, so eine Einladung zum Predigen, das ist natürlich stark. Ne? Und Paulus hat das jedes Mal genutzt. Und Petrus halt genauso wahrscheinlich, dass sie dann von dem Jesus gesprochen haben. Sie haben die Erlaubnis von denen bekommen zu reden und haben es natürlich auch genutzt und haben gesprochen. Und meistens gab es dann irgendwann Knatsch. Aber es war zumindest immer keine Furcht, auch damals schon bei den Leuten, nicht die Furcht, dass was Falsches erzählt wurde. Die kommen dann auch später, wo sie gemerkt haben, wie erfolgreich dann die Leute Jesus nachlaufen. Dann waren sie alle meistens immer ein bisschen neidisch. Aber wahre Mündigkeit erzeugt genau das, keine Furcht zu haben von dem, was gesagt wird. Sondern auch den Mut dann zu haben, mit dem Bruder und mit der Schwester so lange zu sprechen, bis auch derjenige versteht, was wirklich der Wille Gottes ist und was nicht. Okay, kommen wir mal zum Zeichen. Was ist denn das Zeichen, dass wir mit Heiligen Geist erfüllt sind? Na los, du musst zuerst sprechen. Matze, los, sag an. Was meinst du, was ist ein Zeichen davon, dass du mit Heiligen Geist voll bist? Ach, wir hatten uns schon drüber unterhalten, ne? Ah, da habe ich den Falschen gefragt. Der hätte nämlich normalerweise gesagt, Sprachengebet gibt's doch zu. Oder Weissagung oder sonst irgendwas. Ja, das gehört auch dazu. Genau. Okay, was sind denn wirkliche Zeichen dafür, dass wir wirklich mit dem Heiligen Geist erfüllt sind? Wir schlagen mal auf Galater 5. Vers 22, 23. Genau. Ja, wisst ihr doch alle schon. Ich weiß, ihr wisst das alle schon. Ist doch super. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Frieden, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Das sind die Früchte des Geistes Gottes. Das ist die Frucht, die wir erst sehen können, wenn wir mit dem Geist Gottes erfüllt werden. Okay? Frucht hat immer einen Nachteil, Frucht sieht man erst spät. Ja, sie dauert ein bisschen, ne? Deshalb hat ja Gott, Gott sei Dank, auch coole Sachen gegeben, damit wir es ein bisschen eher sehen. Für uns selbst. Jetzt kommen wir nämlich zum springenden Punkt. Für uns selbst. Es gibt Leute, die sind im Heiligen Geist gefüllt und sprechen nicht in Sprachen und die haben auch noch nie geweissagt. Nicht aufgrund dessen, weil sie es nicht könnten vom Herrn, sondern weil sie es nicht wissen, dass sie es können, dass sie es dürfen, weil sie falsche Lehre gehört haben und glauben, es ist vom Teufel. Aufgrund der falschen Lehre haben sie nie die Dinge getan. Aber nicht, weil Gott das nicht ausgießen wollte über sie. Das ist nicht wahr. Aber ich kann von denen auch nicht sagen, dass sie den Heiligen Geist nicht haben, weil sie das ausstrahlen. Über die Jahre, die sie mit dem Herrn unterwegs sind, sind sie meistens mit Liebe gefüllt, mit Freude gefüllt, mit Frieden gefüllt, mit Langmut gefüllt, mit Gütigkeit. Die haben eine Treue im Herrn, die sind so treu. Deswegen kann ich zu denen nicht sagen, ihr habt den Heiligen Geist nie empfangen. Nur weil sie nicht in Sprachen sprechen. Sondern sie haben die falsche Lehre gehört, dass sie nicht in Sprachen sprechen. Weil würden sie die gesunde Lehre gehört haben, die wir auch immer eigentlich, die wir auch hier vertreten, dann würden sie in Sprachen sprechen, Punkt. Da gibt es auch keine Ausnahme. Das ist so. Das ist eine Wahrheit. Und dann würden sie auch weissagen. Sie würden Geistesdinge tun. Aber wir können in kein Herz hineingucken, weil das kann auch nur der Herr. Wisst ihr? Wir können in dieses Herz nicht hineinschauen und sagen, boah, wir können nur an den Früchten später sehen, wie sie wirklich sind. Ja. Und das müssen wir auch. Wir müssen Leute beurteilen. Das ist jetzt ein wichtiges Ding. Leute, Jünger Jesu müssen Dinge beurteilen können. Nicht verurteilen, aber beurteilen. 1. Korinther 6,3. Ist dafür mal wichtig. Wisset ihr nicht, dass wir Engel richten werden, geschweige denn die Dinge dieses Lebens? Wenn ihr nun über die Dinge dieses Lebens nicht gerichtet habt, so setzt diese dazu ein und dann geht's weiter. Okay. Also, Beurteilung bedeutet, dass ich die Dinge des Lebens beurteilen muss. Ich muss es Dinge tun, weil Gott wird eines Tages mit uns andere Sachen, oder wir werden die Erlaubnis haben, Dinge zu beurteilen. Ne? Engel richten, krasse Sache. Wir müssen das also können. Ich brauche niemanden zu verurteilen, aber ich muss Dinge beurteilen. Und das wissen wir eigentlich. Eigentlich wissen wir es innerlich. Ne? Okay. Wir schlagen mal auf Römer 8, 14. Ach, nicht Römer 14. Römer 8, 14. Kommen wir noch zu einem schönen Merkmal mit dem Heiligen Geist. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wiederum zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, in welchem wir rufen, aber Vater, der Geist selbst zeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Was für eine herrliche Zusage. Dieser Geist bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Ihr merkt das, wenn ihr mit Heiligen Geist erfüllt werdet, ganz schnell. Und das viel an der Stelle kommen, dass man irgendwann, wenn ihr in Sünde fallt und im nächsten Nu dieses innere Drängen habt, dafür Buße zu tun, dann könnt ihr euch sehr sicher sein, dass in euch der Heilige Geist am Arbeiten ist. Das ist diese Stelle. Er bezeugt das, er fängt an, in dir zu arbeiten. Und wenn du die Dinge dort wirklich wieder bereust, egal wie oft du die schon gemacht hast vorher und egal wie oft du schon reingefallen bist vorher, das spielt für den Heiligen Geist keine Rolle. Und wir müssen immer wieder verstehen, dass wir nach der Sündenvergebung, wir vor Gott komplett wiederhergestellt sind. Es gibt nichts mehr, er guckt es auch nicht mehr an. Er schaut es nicht mehr an. Wir gucken es manchmal wieder an und halten es immer wieder vor, aber er nicht. Und deshalb ist das so ein wichtiges Zeichen, warum wir das brauchen, warum wir auch den Heiligen Geist brauchen, weil dann haben wir diese Gewissheit und die hat keine Religion dieser Erde. Keine Religion dieser Erde. Und das ist so wichtig für uns zu wissen, dass wir wirklich diesen Heiligen Geist in uns lassen, damit wir wirklich alle immer wieder vor dem Herrn stehen können und auch irgendwann diese Gewissheit in unserem Herzen haben, dass wir die Kinder Gottes sind. Dazu müssen wir es vom Heiligen Geist oft genug gehört haben. Du bist. Und wenn du das oft genug gehört hast, aus dem Hören kommt Glaube, also Glaube ist Gottes Wort. Okay. Kommen wir mal zum Sprachengebet. Ich mag das. Sprachengebet. Ist das für alle? Danke, natürlich. Es gibt nämlich ein persönliches Sprachengebet, wenn man es mal so bescheuert ausdrücken will. Das ist definitiv für alle. Apostelgeschichte 19,6. Da waren wir eigentlich gerade, glaube ich. Genau. Genau. Und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten, sprachen und weissagten. Apostelgeschichte 2 war genau das gleiche. Als der Heilige Geist auf sie kam, redeten sie, sprachen und weissagten. Das ist also etwas, was sichtbar sofort geschieht. Und was dir die Sicherheit eigentlich geben sollte, dass du mit Heiligen Geist gefüllt bist. Weil die Früchte kannst du erst später sehen. Die müssen wachsen, die dauern, die haben Zeit. Das ist ein Problem, dass du Dinge, die über eine gewisse Zeit reifen müssen, vor allen Dingen im Charakter. Weil die Frucht des Heiligen Geistes sind Charaktergeschichten. Und Charaktergeschichten kriegst du nicht mit einer Fastfood-Mentalität. Ich habe gebetet, es ist da. Fastfood-Mentalität haben wir vor allen Dingen in unserer jetzigen Generation. Ich bestelle, ich kriege. Funktioniert dort aber nicht. Der Vater ist so daran interessiert, unseren Charakter zu formen und zu verändern, dass er darauf so viel Wert legt, dass das Zeit braucht und dass er dort keine schnellen Schüsse macht. Wisst ihr? Gott, mach mich bitte, wie heißt das, wenn man so entspannt ist? Gott, mach mich. Gechillt. Nee, da gab es doch so einen coolen Satz, den fand ich immer mal ein bisschen plötzlich am Ende. Warte mal. Mach mich demütig, aber ein bisschen plötzlich? Nee, wie wurde das gleich? Was? Geduldig, aber ein bisschen plötzlich, genau. Ja. Gott, mach mich geduldig, aber ein bisschen plötzlich. Das trifft dort den Nagel auf den Kopf. Die Frucht des Geistes ist etwas, was wirklich lange geschieht. Und wir brauchen dafür Zeit. Gott kämpft dort gegen all unsere alten geschachten Sachen an, all unsere alten Verletzungen, all die ganzen Dinge, um das in unserem Leben herzustellen. Deshalb gibt es dieses Sprachengebet, deshalb gibt es Weissagung, deshalb gibt es diese Geistesgaben, damit wir uns sicher werden, dass wir schon den Heiligen Geist haben. Okay? Muss das eine verständliche Sprache sein? Apostelgeschichte 2,3. Können wir lesen es mal. Mal gucken. Schauen wir. Apostelgeschichte 2, ab 3 geht's los. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und sie fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer, von jeder Nation derer, die unter den Himmel sind. Als sich aber das Gerücht hiervon verbreitete, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder Einzelne in seiner eigenen Mundart zu reden hörte. Sie entsetzten sich aber alle und wunderten sich und sagten, siehe, sind es nicht alle diese, die da reden, Galiläer? Und wir hören sie in einer jeder von unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind. Peter, Meder, Elamiter und die Bewohner von Mesopotamien und Judäa und Kappadokien und Pontus und Asien. Was auch immer. Und Ägypten und den Gegenden von Libyen gegen Kyrene hin. Ich mag diese Wörter nicht. Und hier weilten Römer, sowohl Juden als auch Proselyten, Kreter und Araber. Wie hören wir sie, die großen Taten Gottes in unserer Sprache reden? Sie aber entsetzten sich aber alle und waren in Verlegenheit und sagten einer zum anderen, was mag dies wohl sein? Andere aber sagten spottend, sie sind voll süßen Wein. Also steif. Okay. Petrus aber stand auf und dann ging's los. Muss das eine verständliche Sprache gewesen sein hier in dem Moment? Es gibt diese Lehre, ich wette, ihr kennt die alle. Wenn du in ein fremdes Land gehst und sprichst in Sprachen, am besten ist und dann kommt dieses, wie damals zur Apostelgeschichte und du predigst das Evangelium und bum, ba, bum, ba, bum. Falsch. Das ist ganz einfach falsch. Muss es gar nicht. Das ist völlig uninteressant. Weil das steht ja nämlich gar nicht. Pass auf, wir machen es ganz einfach. Komm her, ich brauche mal jetzt. Du bist Römer. Ich bin der Jude. Ich spreche Sprachen. Okay? Aber du hörst Römisch. Du hörst das Evangelium und die großen Taten Gottes, hörst du in deinem Ohre
Römisch.
Auf Römisch. Obwohl ich spreche. Okay? Ich weiß jetzt nicht, ob ich mein Sprachengebet loslassen soll. Das ist so ein bisschen komisch. Schadabinga bei der Bing, ne? Genau. Da habe ich die Gabe, das auszulegen. Da kommen wir auch noch drauf. Okay. Kannst du mich hinsetzen? Ist ja wurscht. Es war nur mal als Beispiel. Wisst ihr, du sprichst die Gabe des Geistes aus, die Gott dir gibt. Du sprichst die einfach. Aber das, was es bei dem Hörenden hervorruft, kannst du gar nicht beurteilen. Das ist wichtig zu verstehen. Und das kann auch der Herr bei jedem Einzelnen anders machen. Das heißt, wenn du jetzt tschechisch wärst, hättest du mein gleiches Sprachengebet in Tschechisch gehört. Das ist jetzt ein doofes Beispiel. Ich weiß, was ich meine. Und so weiter. Das könnte man so einfach so. Weißt du, dass die Stelle gibt es eigentlich nicht her, dass wenn ich dann spreche, dass das unbedingt die Sprache sein muss, die der andere hören muss. Weißt du, ich habe da früher auch mal gedacht, alles klar, hat also von den 120 Leuten im Obergemach jeder eine andere Sprache in Sprachen gesprochen und die anderen haben es gehört. Das steht aber hier gar nicht. Das interpretieren wir dort rein. Muss es aber gar nicht. Auslegung ist wieder was anderes. Das geht erstmal nur darum, dass der Gegenüber, das gehört hat, die großen Taten Gottes gesprochen worden sind. Und kommt dadurch sogar in Verlegenheit. In seiner eigenen Muttersprache, die anderen nicht wissen konnten. Aber die müssen nicht unbedingt in der Sprache gesprochen haben, sondern die haben einfach nur Sprachengebet gesprochen. Darauf will ich hinaus. Na? Ich habe da zum Beispiel ein super Beispiel. Jemand, den ich sogar gut kenne. Das ist ein Eisverkäufer. Der verkauft ganz viel Eis. Und den guten Mann habe ich mal kennengelernt. Da waren wir uns im Hauskreis, war super schön. Und der hat mir erzählt, dass er mit seiner ganzen Firma, zum bestimmten, glaube 20-Jährigen, was auch immer, was da war, ist er mit den ganzen Angestellten und ihren Frauen oder Männern in die Türkei geflogen und hat dort eine Woche mit denen verbracht. Ein guter Chef. Also jünger Jesu. Ist was anderes da. Okay. Jedenfalls hat er dort erlebt, ich weiß nicht mehr, wann das war, irgendwann waren die abends in einer Diskothek oder haben gefeiert irgendwo und er hatte vom Heiligen Geist den Eindruck, er soll tanzen. Also ist er davor auf der Bühne und angefangen rumzuhampeln. Dann hat er den Eindruck gehabt, ganz laut in Sprachen zu sprechen. Er hat es getan. Auf einmal sammelten sich um ihn viele junge Türken. Ihm wurde es unwohl. Er sprach weiter. Die fanden das total klasse, haben am Ende umarmt und sind wieder gegangen. Er wusste nicht, was los war. Bis er später erfahren hat von ihm, ich weiß nicht, wie die sich dann mal irgendwann auf Englisch haben, sich glaube ich mal irgendwann unterhalten, dass sie ihn in seiner Mundart haben reden hören. Also in Türkei gibt es irgendwo so eine Region, die sprechen eine ganz spezielle Sprache, die spricht in der Türkei niemand mehr, außer diese kleine Region. Und er hat ihnen das Evangelium gepredigt. Er hat aber nicht auf Türkisch gesprochen. Er hat sein Sprachengebet genutzt. Gott hat nur zu ihm gesagt, sprechen Sprachen. Und er hat sein Sprachengebet losgebracht. Was auch immer, was er für ein Sprachengebet hat. Wir wissen, alles klingt manchmal sehr lustig. Während er tanzte. Jedenfalls haben die Hörer haben das gehört, was sie hören sollten. Das hat ihnen der Heilige Geist dann in ihrem Ohr so übersetzt, wie sie es brauchten. Er hatte nur den Glauben und den Mut, die Dinge zu tun. Aber er musste nicht vorher die hoffen, Herr, jetzt muss ich aber auch türkisch, wirklich türkisch sprechen. Okay. Ich weiß noch, mein Sprachengebet klang mir eine Zeit lang sehr russisch angehaucht. Also wirklich. Klang. Und dann waren wir in Russland gewesen. Und ich kenne ja nun Yvonne. Und da habe ich mich so drauf gefreut, dass wenn ich den das nächste Mal sehe, dann babbel ich wieder hinter ihm in Sprachen. Und da kann man es dann garantiert auslegen, weil es klingt russisch. Wir kommen an in die Gemeindezentrum. Ich freue mich wie ein kleines Kind. Ich fange an in Sprachen zu sprechen. Es klang russisch. Okay. Ich bewege mich auf Igor zu. Igor, habe ich jetzt Igor gesagt? Oh Gott, Yvonne. Der Johannes-Sohn. Was, ehrlich? Nee, jetzt komme ich durcheinander. Und ich glaube, kurz bevor sie überhaupt hören konnte, bapp, klang das auf einmal wie, keine Ahnung, Hebräisch oder was weiß ich was. Es kam nicht raus, okay? Da war ich richtig verärgert. Weil ich wollte ja wissen, was das bedeutet. Weil ich dachte, wenn das wie Russisch klingt, wird irgendein Russe mir das übersetzen können, was ich eigentlich so Tolles erzähle. Wo wir jetzt wieder beim Auslegen wären. Jesus hat mir damit eine sehr wichtige Lektion erteilt, dass es so, wie ich mir das manchmal vorstelle, überhaupt nicht funktioniert. Okay, aber ich habe mich dann daran gewöhnt. Ich wusste, okay, es funktioniert so nicht. Bedeutet also, wir müssen uns darüber keinen Kopf machen, sondern wenn wirklich wir sprechen, was der andere hört, ist eine ganz andere Geschichte. So. Oh, was habe ich dir noch alles für Bibelstellen aufgeschrieben? Ist das dein Ernst? Weglassen. Kommen wir zur nächsten Frage. Muss jede Sprachenrede in der Versammlung ausgelegt werden? Nö. Muss es nicht. Aber pass auf, jetzt kommen wir mal zu der tollen Bibelstelle. Ich habe sie mir, glaube ich, nicht aufgeschrieben. Nee, habe ich nicht aufgeschrieben. Ich habe es gut gemacht. Warum eigentlich nicht? Na, egal. Wenn ich jetzt hier vorne stehe und anfange, Sprachen zu sprechen, egal was, versteht ihr? Nix. Bin ich dann töricht? Ja. Weil wenn ich was auf dem Herzen habe, was ich euch mitteilen will und fange an, hier in Sprachen rumzublubbern und ihr könnt nicht darauf antworten, ist das völlig sinnfrei. Es sei denn, jemand legt es aus. Okay. Stehen wir alle hier hinne und machen Lobpreis. Und ein jeder von uns singt in seiner schönen Sprache, die er so hat, weil er das toll findet, weil er anders als Gott gar nichts antworten kann gerade und nicht anders da weiß. Muss das ausgelegt werden? Nein. Warum auch? Es hat überhaupt keinen Wert. Das ist nämlich zur eigenen Erbauung. Deswegen ist das Sprachengebet auch so wichtig. Das erbaut uns selbst. Wer sagt, der braucht das nicht? Stark, wenn du nie erbaut werden musst, ist das sehr gut. Ganz schön christlich. Aber ansonsten ist das eigentlich gedacht, dass wir uns selbst erbauen. Dass wir Geheimnisse von Gott reden, die nicht mal wir verstehen, sondern das sind Geheimnisse, die Gott spricht. Und die müssen nicht übersetzt werden. Da kommen wir zu dem Punkt wieder mit dem Ivan, was ich probiert habe. Ich wollte die Geheimnisse gern wissen. Hat der Herr die Sprache geändert, wird nichts draus. Ich weiß zum Beispiel, dass wir ja jemanden haben, der gerne Hebräisch lernt. Und er hat hier öfters schon, ja, der Mike, er hat hier öfters schon Sachen verstanden, weil hier auf hebräische Sprachenrede mit rauskommen. Und er hat Bruchstücke davon verstanden und hat immer gesagt, es geht um Lobpreis Gottes. Also er war immer begeistert. Deswegen sitzt er manchmal so hinten und klatscht über alles. Unser lieber Mike.
Danke, Mike.
Genau. Aber es muss nicht übersetzt werden. Egal, ob das laut gesungen wird oder nur vor sich selbst hingesungen wird. Es muss nicht übersetzt werden. Das will zwar niemand immer gerne hören, aber so ist es leider. Es sei denn, du nutzt dieses Sprachengebet, um etwas damit auszudrücken und der Geist will etwas Bestimmtes sagen. Aber dann kannst du es darauf verlassen, es wird auch ausgelegt. Das beste Beispiel, was ich damals hatte, war, wo wir alle mal uns in Lösnitz getroffen hatten und wir von der Gemeinde wieder zur Gemeinde geworden sind. Wir sind nicht vom Hauskreis zur Gemeinde geworden, sondern wir waren Gemeinde und sind Gemeinde geblieben. Jedenfalls war dort jemand zu Besuch da, ein guter alter Mann aus der pfingstlichen Prägung. Und der saß so hinten an der Tafel. Herrlich. Und der saß so da, Augen zu, alles war gut, wir hatten gerade Lobpreis. Und mittendrin steht er auf, wie ein Zinnsoldat, und babbelt in Sprachen los. Wie Maschinengewehrfeuer. Setzt sich. Alle gucken ihn kurz an, denken, jo. Alles cool. Keiner denkt mal drüber nach. Er steht wieder auf, wie ein Zinnsoldat. Jetzt die Auslegung. Ich kann es nicht einmal sagen, was es war, aber es war interessant. Er hat die gleiche Auslegung auch empfangen. Deswegen hat er so ganz laut gebabbelt. Er hat auch darauf aufmerksam gemacht, dass ihm jetzt jeder zuhört. Okay, das ist ein Unterschied. Wenn ich etwas möchte, dass Gott wirklich dadurch sorgt, dann kommt dieses raus. Das ist wie eine Prophetie. Spielt ja keine Rolle, welche Art und Weise, wie Gott das nutzt. Aber dann mache ich eine Verkündigung. Dann muss das ausgelegt werden. Wenn ich für mich selbst spreche, wenn ich für mich selbst Dinge tue, wenn ich nur Geheimnisse mich aufbaue oder sonst irgendwas im Lobpreis mitsinge, dann brauche ich diese Auslegung nicht. Und auch nicht die drumherum brauchen diese Auslegung auch nicht. Okay, du hast eine Frage, hau rein. Nee. Situativ. Ja, guck mal auf, mal um zum Thema Auslegung zu kommen von Sprachen, weil das ja immer so wie so ein Mysterium ist. Boah, da musst du so eine spezielle Gabe haben. Es ist eine Gabe. Ich habe ja nur gesagt, viele denken immer, das muss was ganz Spezielles haben. Ich glaube mit dir, dass du das auch schon hattest. Weißt du, wie schnell das geht? Ihr betet in Sprache und in Gedanken wisst ihr, was er erzählt. Ist das jetzt Auslegung oder ist das jetzt keine Auslegung? Also ich habe das oft. Das ist eine Auslegung. Ich spreche in Sprache und habe Gedanken darüber, was ich eigentlich gerade spreche. Ist eine Auslegung. Ist natürlich bloß, muss ich glauben. Wenn ich natürlich immer nur erwarte, dass dann Gott mit einem Sonnenstrahl auf mich abfährt und ich im Lampenlicht stehe und dann Gott sagt, jetzt legst du aus, habe ich noch nie erlebt. Das ist meistens wie beim Sprachengebet selbst. Du tust diese Dinge aus Glauben. Im Sprachengebet fängst du genauso an, im Glauben etwas zu tun, was du nicht kennst, was du nicht verstehst, und du glaubst eine Sache und das geschieht. Okay? Und beim Auslegen der Sprache ist das meistens ganz genauso. Ich habe auch schon Benny in Sprachenreden hören und ich wusste, was er gesagt hat, und das habe ich ihm auch gesagt. Das war eine Auslegung der Sprache. Woran nicht, dass dann so Lichtstreu kommt, sondern es war, ich musste dort am Glauben drauf zulaufen und sagen, Benny, das, was du gerade gesagt hast. Und dann hat der Benny verdutzt mich angeguckt und hat gesagt, krass, das habe ich gestern oder so, da war irgendwas gewesen, wo ich die Situation erklärt habe. Okay? Also das geht. Jetzt. Na los. Hast du Gründer 14? Oh, schöne Mensch, muss doch mal sagen. Wenn in der Sprache redet, so sei es zwei, also höchstens zu drei und auseinander und dann lege aus. Okay. Da ist ja auch wieder das, was in der Versammlung geschieht, also hier vor Ort. Das heißt also, ich möchte etwas sagen, was alle anderen hören sollen. Ich tue etwas für mich. Deswegen habe ich vorhin gesagt, es gibt so ein privates Sprachengebet, das klingt völlig bescheuert, etwas, was ich nur für mich mache. Und es gibt in der Versammlung eines das öffentliche Sprachengebet, das ist wie Prophetie sprechen, das ist wie Dings sagen, das muss ausgelegt werden, natürlich. Aber dann verkündige ich. Ich stelle mich also her und sage, Achtung, ich habe jetzt was. Ihr guckt mich alle ganz gespannt an. Dann blubber ich in Sprachen los. Ihr macht alle, jo, sauber. Und wenn dann nichts kommt, ist niemandem geholfen. Er redet in den Wind. Er redet wie im Wind. Aber darauf muss ich ja vertrauen, dass Gott dann auch die Auslegung gibt. Und wenn ich das ein, zwei Mal gemacht habe, werde ich wahrscheinlich auch drinnen trainiert. Dann wird es immer leichter, wie es halt nur so ist, wie jeder Geisteskörper überhaupt. Bloß man macht immer es komplizierter manchmal, als was ist. Willst du noch irgendwas? Okay.
Zu dieser einen Seite ist es diese totale Erbauung, häufig in Sprachen zu beten, ist es ja auch Gebet. Also häufig ist sogar, wenn du nicht mehr weißt, wie du beten sollst, beten Sprachen. Weil du
bist da wollte ich jetzt noch hin.
Entschuldige, dass ich vorneweg.
Oder von der
Ordnung. Zu dieser Auslegung, da wo das Sprachengebet ist, ist auch hundertprozentig immer wieder die Auslegung. Die Auslegung ist eine Gabe. Also ich spiele auch mit Brüdern zusammen, wo wir Sprachen beten und einer hundertprozentig dabei ist, da die Auslegung dieser Situation, wie du es beschrieben hast.
Genau. Aber es würde bitte nur drauf.
Dass jemand die Gabe hat, der Auslegung, da würde ich reden, mit einem sagt, da schlafe ich, ich habe das und das und das.
Genau. Mir ging es ja bloß darum, dass wir es verstehen, dass man, weil ich in der Versammlung manchmal haben wir so Angst, dass man laut dann in Sprachen mit singt oder was betet. Manche machen sich da übelst im Kopf, weil es wird ja nicht ausgelegt, Gottes Willen, darf ich überhaupt laut sprechen. Du darfst gern so beten. Das ist kein Verbrechen. Du tust niemandem weh, Gott stört es überhaupt nicht. Da wo der Geist des Herrn ist, ist die Freiheit. So ist es. Nicht die Ordnung. Steht da nämlich nicht. Ich habe jahrelang Ordnung gelesen. Da steht wirklich des Friedens und der Freiheit. Das ist so geil gewesen, wo ich das jedemals entdeckt habe. Meine Herren. Okay, kommen wir mal zu Römer 8. Zu meinem letzten Punkt vielleicht. Römer 8, Vers 26. Desgleichen aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Okay, deswegen ist das Sprachengebet so wichtig. Ich mache das an einem Beispiel, um das zu erklären. Es gibt Momente für Krankenheilung mittlerweile. Es gibt Momente, da ist alles gut, legt die Hände auf, wird gebetet, ganz normal, alles cool, passt. Wenn derjenige aber zum fünften Mal kommt, fällt er irgendwann nichts mehr ein. Also du kannst theologisch ein sauberes Gebet sprechen, da wird es abnicken und sagen, Amen, es war sauber, es war theologisch richtig, war total klasse, aber es hatte null Kraft. Irgendwann habe ich zum Herrn gesagt, ich mag das nicht mehr. Ich mag für den Jungen gar nicht mehr beten, weil ich gar nicht mehr weiß, was ich sagen soll. Und es passiert nichts, gefühlt. Ich war völlig überfordert. Okay? Und dann hat es mir irgendwann geknallt in meinem Kopf, was der Herr gesagt hat, genau diese Stelle, dass er mich mit unaussprechlichen Seufzern auch vertreten kann. Das klingt ja interessant, dachte ich, Mensch, das ist eine gute Idee. Also stand ich vor derjenigen da, legte Hände auf und sprechen sprach. Ich persönlich weiß ja nicht mehr, was ich dort gesprochen habe. Irgendwann habe ich aufgehört, weil ich das Gefühl hatte, ich bin durch. Okay? Und das ist für mich besser, mittlerweile das Verständnis dafür zu haben, dass ich an manchen Punkten, wo ich nicht mehr weiter weiß, lieber dieses Sprachengebet rauslasse. Ich habe es auch nicht übersetzt bekommen für denjenigen. Ich habe es nur ganz laut gesprochen für mich. Weil ich absolut nicht mehr wusste, was soll ich demjenigen noch erzählen. Wisst ihr, wenn du, ich weiß nicht, ob ihr das selber kennt. Vielleicht nicht, vielleicht werden bei euch alle gesund. Bei mir ist es halt meistens nicht so. Meine Erfolgsquote ist jetzt nicht so hoch. Und wenn du dann wirklich bei jemandem zum fünften Mal bist und der hat wirklich Schmerzen, du willst ja, dass dem geholfen wird. Du willst ja, dass Gott ihn freisetzt. Das, was wir eigentlich alle immer uns wünschen. Komme ich irgendwann auf den Punkt, dass ich diese theologischen Supergebete nicht mehr sprechen möchte. Ich mag das dann nicht mehr, das Wort klingt aber fachlich korrekt und alle nicken es ab. Und alle sagen Amen. Aber ich weiß nicht, wo die Kraft war. Es gab Momente, ja, da habe ich eigentlich gedacht, wenn wir wollten Leute, dass ich für diese unbedingt bete. Jener hatte Rheuma. Und ich habe so bei mir gedacht, Herr, ich habe doch gestern erst gesündigt. Da wird jetzt noch kränker. Okay, ich hatte gestern Pornografie angeschaut oder im Dorf vielleicht sogar Pornografie angeguckt und mich selbst befriedigt und habe so gedacht, ich kann jetzt nicht für den beten, darf ich eigentlich gar nicht. Aber der hat so vehement gedrängt, dass ich unbedingt für den beten müsste. Ich habe nur die Hand aufgelegt, habe nicht mal einen Ton gesagt, weil ich dachte, ah, ich hatte eigentlich nur Angst, dass er noch kränker wird. Der ist nach Hause gegangen, hatte nie wieder Rheuma. Danke, Herr. Hat aber nichts mit meinem Gebet zu tun gehabt. Ne? Weil ich habe eigentlich gar nicht weiter gesagt, ich habe nur die Hand aufgelegt. Das hatte was mit seinem eigenen Glauben zu tun. Aber ich hatte dann genauso schon die Positionen, wo ich manchmal so fit war im Herrn, weil ich so viel gelesen hatte, so viel gut drauf war, so viele gute Sachen erlebt hat und dann gedacht habe, egal welcher krank jetzt kommt, sei alle dran. Und dann bin ich bitterböse eingesprochen. Egal wie geil ich es formuliert habe, egal wie stark das klang, egal wie viel alle dabei umgefallen sind, es war alles völlig uninteressant. Das Produkt kommt am Ende trotzdem nicht raus. Ich will bloß an dem Punkt halt einfach mal sagen, dass wir wirklich, auch wenn wir unserer Schwachheit uns dort sind und wir wirklich mal nicht wissen, was wir sagen sollen, dieses Sprachengebet uns helfen kann, dort einfach Geheimnisse auszusprechen. Und der Heilige Geist weiß, was derjenige ja braucht. Er kennt sein Herz. Und er weiß auch, was er für Gebet braucht. Er weiß auch, was der Herr und so weiter, was für Wiederherstellung, was er glauben muss und so weiter und so fort. Das ist halt nur unser Glaube, der uns dann immer ein bisschen daran hindert, weil wir ja keinen Ausleger haben. Da kommen wir wieder zu dieser Stelle. Wissen du musst aber auch nicht. Es kann sein, dass der andere das hört und versteht. Das ist alles eine Glaubensgeschichte wieder. Okay. So, ich hoffe, das war ein bisschen verständlich. Weil ich mir das wirklich wünsche, dass wir dort alle an den Punkten kommen, dass wir solche einfachen Dinge, wenn Leute uns begegnen, die wirklich in Sachen noch festsitzen, Dinge noch nie gehört haben oder was auch immer, dass wir schaffen, denen wirklich zu helfen. Dass wir so mündig sind, dass wir wirklich Leute helfen. Und nicht aus Furcht und aus Angst und vor Angst vor Streitgespräch und Angst, weil wir wieder mit dem vielleicht dann anecken oder vielleicht verlieren wir ja unseren Job, vielleicht gucke ich dann auf Jobkinder mal richtig an oder vielleicht ist dies, vielleicht ist das. Es gibt so viele Dinge, die uns immer wieder hindern. Aber Gott ist etwas größer als das Ganze. Auf den zu vertrauen, ist halt diese Sache, um die es geht. Wisst ihr, weil Lot saß bei Sodom und Gomorra und da war heilig. Okay? Da war in dem ganzen Sündenpfuhl dieser zwei Städte, war da total heilig geblieben. Gott hat ihn dafür gerettet, weil er so heilig war. Aber er hat nicht einmal gesprochen. Steht nicht drin, dass er mal gepredigt hat, dass er den Städten mal der Wahrheit gesagt hat. Dass er gesagt hat, ey, mein Gott ist so groß, wenn er dem nachfolgt, werdet ihr so und so sein. Das ist appetitlich gemacht und so weiter und so fort. Das hat er nie getan. Okay? Das ist nämlich schade drum. Und dann sehen wir Jona. Ein Mann, der das gar nicht Ninive predigen wollte, der vielleicht prophetisch gesehen hat, was diese Stadt 200 Jahre später macht, dass sie die Kinder Israels an ihren Mauern aufhängt. Und hat zum Herrn gesagt, Ninive, predigen? Die nicht. Herr, den gönne ich das gar nicht. Nee, du tust dich wieder über die erbarmen. Du bist ein barmherziger Gott und du wirst dich wieder erbarmen. Ich sage dann das Gericht und dann stehe ich doof da, weil du es nicht bringst. Da Das war seine Mittelverhältnis, weil die Buße tun werden. Er wusste das. Dass auf seine Rede die Leute Buße tun werden. Und das wollte er nicht, weil er ja Gericht gepredigt hat. Und dann tun die Buße und Gott wird sich wieder erbarmen und dann steht er doof da. Was bin ich denn dann vom Prophet vor allem, wenn du dann nicht mit Feuer kommst und die ordentlich auslöscht? Davon mal abgesehen, dass wie Gott das getan hat bei Jona, dass er dann dorthin gegangen ist. Dieser eine, aber noch viel geiler ist, wie er ihn am Ende davon überzeugt hat, dass es besser ist. Und weil damit nur hinaus, du musst reden. Niemand kann zur Buße geführt werden, wenn du nicht sprichst. Der Heilige Geist kann nur Dinge salben, die gesprochen werden. Er kann nur bei der Apostelgeschichte 2, wo Petrus diese Pfingstpredigt hält, dann steht er dort, es fuhr ihnen durchs Herz. Und ich kenne das. Ich kenne das von dem Tag, wo ich mich bekehrt habe, weil dort mir auch in das Herz fuhr und ich wusste, ich muss mich entscheiden. Es gab, dort ist nämlich das Schöne, wenn der Heilige Geist wirklich so immens in dein Herz fährt, dann gibt es auch nur zwei Möglichkeiten, ja oder nein. Kein, ich gucke mal, das überlege ich mir später, ich lasse mir die Gedanken auf mich wirken, ich komme später mal wieder, sondern es fuhr ihnen durchs Herz und sie wussten, sie müssen sich entscheiden. Bei Pfingsten haben sich 3000 Mann dort mit ihm entschieden. Ich denke mal, die haben jede Gemeindetheologie danach gesprengt, weil keiner wusste, was man mit 3000 Menschen danach macht. Hatte auch keiner eine Strategie. Supergeil. Wünsche ich mir auch für uns. Dann stehen wir da und können wir planen, wie wir wollen. Jetzt nichts, wenn der Herr auf einmal 5000 Leute reinschickt, stehst du da. Ja, wer weiß, wie es dann aussieht. Aber man merkt halt, dass wenn man spricht, dass Dinge passieren. Petrus hat es später nochmal gemacht, wo er vor Gericht stand. Ich weiß nicht, ob ihr die Stelle kennt. Da stand er nämlich vor dem Gericht, musste sich rechtfertigen für den er geheilt hat und so weiter und so fort. Und da haben die das Gleiche auch gesagt. Und da steht wieder, er hatte wieder gepredigt und steht dort, dass es den Leuten vor Gericht, also diesen oberen Juden, durchs Herz fuhr. Es ist ihnen genau das Gleiche passiert wie den anderen zu Pfingsten. Aber sie verhärteten und haben ihn auspeitschen lassen. Die haben Nein gesagt. Und damit war es auch Nein. Da sehen wir den Unterschied. Aber es muss geredet werden. Dass Cornelius empfangen hat, wurde auch, weil Petrus geredet hat. Alles, was du findest, hat irgendwo immer damit zu tun, dass du sprichst und Gott handelt. Er kann salben, er kann darauf zurückgreifen. Wisst ihr, wir wissen es manchmal nicht, wo wir mal irgendwo vielleicht was Gutes gemacht haben. Natürlich tust du durch deinen Lebenswandel auch schon diese Frucht offenbaren. Weißt du, wenn um uns herum das Chaos ist, wissen wir, dass unser Gott größer ist. Wenn alle nicht mehr zu fressen haben, können wir wissen, dass Gott uns versorgt, weil Jesus hat uns zugesichert, dass er uns versorgen wird. Mit Klamotten, mit Essen. Wir brauchen uns darüber keine Sorgen machen. Und wo wir schlafen sollen. Werden sollen, wie auch immer. Wir brauchen uns darüber keine Sorgen machen, aber die Welt macht sich darüber immer Sorgen. Und das ist dieses Herrliche, was wir haben. Und wenn wir dann auch anfangen, dazu zu reden, zu diesem Ganzen, was wir eigentlich schon sind, das muss nicht immer perfekt sein, es muss mit unseren Worten sein. Weißt du, die mich zum Herrn geführt hat, die ist nicht perfekt gewesen. Die hatte viele Fehler, aber ich fand die total klasse, weil die nämlich zum ersten Mal nicht so ein allklatter Kirchenchrist war. Das war zum ersten Mal eine Person, die mit Heiligen Geist voll war und genauso auch zu mir gesprochen hat. Und es war nämlich die Person, da ich das zum ersten Mal geglaubt habe, dass die wirklich Jesus glaubt. Den Kirchenchristen habe ich das nicht geglaubt. Ja, schon. Und das ist der Unterschied. Und das ist auch das, wenn der Heilige Geist in unsere Sachen salbt, indem der hört. Und dann passiert etwas. Aber wir müssen uns dazu bereit erklären und auch bereit dazu sein, unseren Brüdern und Schwestern genauso zu helfen, die vielleicht noch in irgendwelchen Irrglauben und irgendwelchen Irrlehren stecken. Und es gibt leider zu viele davon. Ich habe es so Biggie mal gesagt, wenn du in deiner Kirche bist und dich taufen lässt, fliegst du raus, ach, kann dich. Sei gesegnet, flieg im Herrn. Aber ich muss diesen Weg gehen. Ich kann nicht da drin bleiben mit der Wahrheit über die Taufe, sie nicht tun, um alle anderen zu retten. Das ist eine Lüge. Weil das ist wie wenn du Mercedes fährst und findest Mercedes ziemlich geil und erzählst jedem, wie toll Mercedes ist und fährst selber einen Trabant. Ist so unglaubwürdig, dass dir keiner glauben wird. Nur wenn du die Dinge tust, die du weißt, werden Dinge passieren. Und komischerweise ich kann es selber bezeugen, hat sie jetzt genauso die Möglichkeit, mit Leuten über das zu reden, nur dass sie das Zeugnis auf ihrer Seite hat, von dem, was sie gemacht hat. Das heißt, die Kirchenleute sehen ja auch, dass das, was sie gemacht hat, die Konsequenz, die sie dafür getragen hat, dass sie das nicht aus der Bahn geworfen hat, sondern dass Gott das segnet. Das geht nur, wenn man es tut. Wir müssen das tun, was wir von Gott gehört haben. Wir müssen da auch manchmal gehorsam sein, ja, natürlich. Wir müssen manchmal auch gehorsam sein. Bei der Taufe ist das zum Beispiel so eine Sache. Ich kann das fühlen. Ich habe es nur als gehorsam gemacht. Ich bin nach Hause gefahren, habe die Bibel zum ersten Mal aufgeschlagen, vielleicht auch zweimal, weiß ich nicht mehr genau. Und dann habe ich was von Taufe gelesen, ich habe sonst nichts verstanden, aber ich wusste, die gläubig geworden sind, müssen sich taufen lassen. Also bin ich noch zum Jens gefahren. Abends um 8. Ich hatte keine Ahnung, wie sowas geht. Habe gedacht, ich muss nackig in der Wanne. Naja, wäre mir egal gewesen. Ne? Jens fand das nicht so lustig. Aber das Steige war, er wusste ja von seiner Frau, ich habe Jens bis dato nicht gekannt, nur seine Frau, Antje. Und er wusste ja damals, er war ja auf diese Wahrheit so fixiert und hat Antje wahrscheinlich zu Hause schon zusammengeschissen. Warum hast du nicht von Taufe was erzählt? Warum hast du die Wahrheit darüber nicht gesprochen? Gott ist gnädig, Gott sei Dank. Und deswegen, ich komme ja hoch, er wollte mit mir reden, ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung, wer du bist, ist alles schön und gut. Ich muss jetzt getauft werden, jetzt, in diesem Moment. Und dann sagt er, alles gut, da brauchen wir nicht mal reden. Das war ja das, was ich mit dir reden wollte. Ich sagte, ich brauche nicht reden, ich muss getauft werden, jetzt, hier unbedingt. Weil ich weiß, dass Gott lebt, muss ich das machen. Und dann hat er was vom Heiligen Geist erzählt. Und hat gesagt, wenn du dann willst, kann man noch vom Heiligen Geist bitten. Was ist das? Das ist die Kraft von oben, kriegst du ein bisschen Power, kannst du das machen, was Jesus gemacht hat. Geil, ist das umsonst? Ja, na dann, her damit. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte von Jens eine Hose an, die ging ungefähr bisher her. War es ja eng. Nach der Taufe war es noch ein bisschen enger. Er hat mich getauft, war alles super. Okay. Aber es ging ja darum, dass man das halt wirklich im Gehorsam macht, was man dort wirklich empfängt. Ne? Und nicht seinen Pastor fragt. Das haben wir nämlich ja auch erlebt. Leute, die hier reinkommen, deswegen war das vorhin so eine Story, die vom Heiligen Geist so erfüllt waren, die hat sich ja nur umgeknallt. Ich weiß noch, wie begeistert wir waren. Ich habe mit Martin mich so unterhalten und gesagt, boah, ey, siehst du das? Ich glaube, die kennen den Heiligen Geist besser als wir. Und wir so, oh, krass. Dann sind wir mal hingegangen. Und Leute, ich so, wie lange seid ihr schon mit dem Herrn unterwegs? Wie lange kennt ihr schon den Heiligen Geist? Hör, ist heute das erste Mal. Und ich so, was? Wow. So wie ihr im Heiligen Geist unterwegs seid, habe ich gedacht, ihr kennt den schon ewig. Nee, wir erleben das heute zum ersten Mal, du toll krass. Nee. Voll am Abfeiern. Also schön voll mit Heiligen Geist, voll des süßen Weines. War wunderschön. Die kommen dann dreimal hierher, haben jedes Mal total krasses Heiligen Geist erlebt und wir haben mit denen gesprochen, wir haben gesagt, ihr müsst euch taufen lassen. Ich habe das gesagt, ihr müsst euch taufen lassen. Ihr seid jetzt an dem Punkt, dass ihr euch taufen lassen müsst. Waren fast alle bereit dazu, dann haben die aber diesen törichten Fehler gemacht und sind zu ihrem Pastor gegangen und haben das gefragt. Ihr könnt euch ja vorstellen, was dann los war. Dass die uns dann als alles beschimpfen, ist mir völlig, das war mir völlig egal. Was der von mir hält, das ist mir sowieso wurscht. Was die traditionellen Kirchen von mir denken, ist mir völlig egal, weil ich Gott erlebt habe. Und die mir nicht erzählen, dass Gott nicht heilt oder dass Gott nicht da ist oder dass es nicht lebendig ist. Ich habe ja erlebt, was ich erlebt habe. Aber mir tut es so leid um sie. Weil sie haben sich dann entschieden, im Alten zu bleiben. Das musste ich auch akzeptieren, das war für mich so schwer. Die haben Dämonenaustreibung erlebt, die haben Dinge erlebt. Das braucht euch. Wunderbar. Und drei Veranstaltungen, ist krasses Zeug. Ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, wie man sich dann freiwillig in so einen alten Mock wieder reinsetzt. Ich mag ja Kirchen generell nicht, weil da drinnen stinkt. Also, sorry, das hat mich gemeint. Ja, aber da drin ist immer so ein Monk. Also, wie erklärt man es dir? Es hat nichts mit den Menschen zu tun, einfach nur das Gebäude an sich selber mag ich nicht. Okay? Aber wie man sich dann da reinsetzen kann, sich in dieses Alte wieder hineinsetzt und immer sich wieder bedudeln lässt, was sie schon seit 100 Jahren machen und immer wieder das Gleiche ist und es passiert nichts mehr. Und sie weichen alles auf. Deswegen rennen ja auch gerade wirklich so viele aus den Kirchen. Scharenweise gehen sie weg. Weil dort kein Leben mehr ist. Weil sie sich alle angepasst haben an der Welt. Homo-Ehe, kein Thema. Darfst nicht mehr Falsches sagen, musst aufpassen, wie du was sprichst. Gottes Willen, hast du da bei dem Thema was gesagt, wirst du gleich abgesetzt. Es ist doch nur noch Stress und diejenigen sind immer nur am Kampf damit, mit dem, was sie gelesen haben, wenn sie wirklich die Bibel lesen, sind sie schon gut, und dem, was sie sehen. Und dann triffst du irgendwann, Gott gnädig, irgendjemanden, weil Gott ist so gnädig, er sucht in jeder Kirche, in jeder Gemeinde, überall, wo wir sind, sucht er Leute. Und es gibt in jeder auch welche. Die sind ja deswegen nicht schlechter als ich. Das will ich ja damit nicht sagen. Wir haben es bloß noch nie gehört. Aber wenn dann eines Tages die Möglichkeit besteht, dass Gott ihnen irgendjemand sendet und sie hören die Wahrheit, dann kommt es auf ihre Entscheidung an. Die kann Gott für sie nicht führen. Und deswegen ist es für uns so wichtig, dass wir den Mut auch haben, diese Dinge zu machen. Ich werde nie vergessen, wir hatten mal bei uns am Stein jemanden sitzen. Ist jetzt egal, wer, wie, was, wo, wann. Auf jeden Fall war der auch aus einer sehr geprägten alten Gemeinde. Und es ging darum, um die Taufe. Und das Gespräch mit demjenigen war schon über Wochen immer mal aufgeploppt. Immer wieder war es da. Ich stand an dem Tisch, habe das bloß am Rande mitbekommen, immer wieder. Und mich hat das so genervt. Diese Diskussion darüber. Immer wieder, ich bin als Kind und blablabla. Du bist erschreckt. Ich glaube das wirklich. Blablabla. Dass ich am Ende gesagt habe, biblisch gesehen, also ich habe dann irgendwann mal aufgehört mit Essen und das Gespräch mich neigehängt wie Tauchsiegel und habe gesagt, biblisch gesehen hast du keine Errettung. Wenn du was anderes mit Gott ausgemacht hast, ist es dein Ding, aber biblisch gesehen hast du keine. Scharfe These. Robby wird mich gleich lynchen. Das ist eine scharfe These, ich weiß. Aber ich war so auf Prass, weil mich das so genervt hat, diese ständige Hü und Hot und alle Argumente irgendwie immer abprallen und immer dieses Gegen, aber. Dann war er ruhig, war weg. Dann habe ich die SMS gehört, die er mir geschrieben hat und sich über mich echauffiert hat, was für ein arroganter Wichser ich bin, dass ich überhaupt keine Liebe habe und was ich für ein schlimmer Mensch bin. Aber 10 Wochen später hat er sich taufen lassen, weil er dann doch erkannt hat, ey, ist doch wahr. Da war mir ja egal, was er über mich vorher gedacht hat. Ich fand es einfach nur schön, dass er es gemacht hat. Wisst ihr, das heißt nicht, dass man es bei jedem so machen sollte. Ne? Okay. Das ist ein bisschen ich. Man darf da nicht vergessen, jeder ist ein bisschen anders da. Das ist auch gut so. Ne? Jeder ist in dem Bereich, wo Gott ist, ist gut. Aber mich hat es ja in dem Moment genervt. Es ging einfach nur darum, dass man manchmal wirklich diesen Moment des Streites dran aushalten muss, um trotzdem die Wahrheit zu sagen. Weil nur die Wahrheit den anderen freimachen kann. Und das müssen wir glauben und das müssen wir wollen. Und es ist immer ein bisschen schwierig. Und wenn du gerade dich in deinem eigenen persönlichen Prozess befindest, wo du wirklich Dinge aufarbeitest, musst du das vielleicht auch gerade nicht tun. Deswegen fühlt ihr euch nie gezwungen. Weißt du, weil es gibt persönliche Prozesse, da kann es sein, dass du gar nicht den Kopf und die Sicht für den anderen frei hast. Und das ist okay. Fühl dich deswegen nicht angeklagt, weil ich das jetzt sage. Das ist völlig okay und das ist völlig legitim. Jeder hat seine Zeit. Wisst ihr? Das muss man einfach immer wieder so sagen. Es gibt ja einmal Zeiten, wo man vielleicht dann gar nicht den Nerv und gar nicht den Auge dafür hat. Das ist völlig in Ordnung. Macht euch deswegen nicht fertig. Aber es kommt eigentlich immer wieder darauf hin, dass unser Herz nur vorbereitet wird von Gott, das zu machen. Für die Wahrheit einzustehen. Egal in dem Bereich, wo du gerade bist. Wisst ihr? Der eine ist so und der andere so. Der eine ist Hirte. Und da muss A dem Herzen das tragen, die Jünger zwar auf gute Weide zu führen und denen das Gute und das Richtige zu sagen oder das Richtige hören und so weiter und so fort. Aber er muss auch den Mut haben, sie freizulassen, loszulassen, sie nicht zu binden an sich. Er muss so viel, wisst ihr, wie ich meine? Also jeder hat in seinem Bereich zu kämpfen und muss die Dinge tun, die er von Gott hört. Deshalb ist das so wichtig. Und wir verrennen uns halt oftmals, oder viele in der Gemeinden haben sich verrannt, vor allen Dingen in charismatischen Gemeinden ist das so, deswegen rede ich nur von dem, was im Wort steht, in Fabeln. Auch Charismatikern basiert das ohne Ende. Und das ist meistens für mich Hexerei. Ist vielleicht ein hartes Wort, aber ich habe es versucht, mit so vielen Beispielen schon hier hin zu predigen. Und das ist oftmals so gewesen, wie viele wir Dinge tun, weil sie so christlich super geil klingen. Und sie sind irgendwo versucht zu machen, weil ja der Prophet hat damals ja auch so und so gehandelt und das haben wir eine neue Idee vom Herrn. Und ich gehe jetzt auf jeden Berg und ich hau überall ein paar Nägel rein und ich trasche ein bisschen. Oder ich bei der Gemeindebau hau ich die Bibel unten ins Fundament, damit der ganze Bau gesegnet ist. Ja, genau. Das bringt's. Hauptsache, sie bricht dann doch nicht an dieser Schwachstelle. Nee, aber es ist doch Wahnsinn, was wir tun manchmal, einfach nur, weil wir denken, dass es richtig ist. Und das ist am Ende nicht am Wort Gottes herbeizuführen. Ich hatte schon Unterhaltungen welche. Und dann kommt dieser geile Satz, das werde ich nie vergessen, steht im Johannes. Hat er zu mir gesagt, Das sind die Dinge, die nicht niedergeschrieben wurden. Bitte beachten. Das sind die Dinge, die nicht niedergeschrieben wurden bei Johannes, wo es drinnen steht, wenn alles geschrieben worden wäre, würden die Bücher nicht ausreichen. Das sind die Sachen, die ich dir gerade sage, das wurde nicht niedergeschrieben. Da habe ich gesagt, Respekt. Dann kann ich jede Lehre, egal was ich will, dort nein donnern und immer sagen, das, was nicht niedergeschrieben ist, tut mir leid, ich habe den Heiligen Geist, du ne. Wow. Das ist so traurig eigentlich, das ist eigentlich übelst traurig. Ich habe demjenigen das dann auch vor Augen geführt, der hat es dann irgendwann eingesehen, dass das Müll ist. Aber wie oft passiert das? Und jeder, der in der charismatischen, pfingstlichen Szene unterwegs ist, weiß das. Es gibt lebende Beispiele hier in der Gemeinde. Was wir Dinge für tun, die nichts damit zu tun haben, was im Wort Gottes wirklich steht. Ja, wir müssen mal auf den Punkt hinweisen. Das ist ja nicht böswillig. Es ist ja nur, dass wir darauf achten, weil wir müssen da sauber bleiben, wir müssen in der Lehre sauber bleiben. Ich kann zum Beispiel, Kirche, dieses Wort ist für mich, boah, Theologie, boah. Aber wenn man ganz ehrlich ist, Theologie heißt eigentlich nur Gott und Wort. Das ist eigentlich, wenn ich sage, Theologie mag ich also Gottes Wort nicht. Nee, das meine ich ja damit nicht. Weißt du, man muss sauber bleiben mit dem, was man manchmal so hat. Na, Kirche ist für mich halt zum Beispiel auch so ein Wort, wo ich mal, das ist für mich altbacken. Aber eigentlich hat es eine schöne Bedeutung. Eigentlich ist es Aquarik. Aber das ist halt, ihr wisst, glaube ich, was ich meine. So, ne? Okay. Deshalb gilt es darum, dass wir wirklich sauber bleiben im Wort. Und es auch von diesen ganzen Fabeln, die es da manchmal entsteht im Leib Jesu und dieses ganze Geschwafel, was da manchmal drumherum aufsteht, manchmal auch sagen, keine Ahnung, lass mich in Ruhe. Sind manchmal wirklich nur Fabeln. Okay. Das jetzt noch zu behandeln, dauert zu lang, ne? Oh ja, das dauert zu lang. Okay. Vater, hab einfach Dank für die Zeit, die wir jetzt haben. Herr, Vater, einfach für die Zeit, die noch kommen wird, Herr. Einfach, dass wir von dir wirklich und von deinem Geist jetzt schmecken, Herr, riechen, fühlen. Dass wir wirklich alle das wahrnehmen, Herr. Und das, was in unserem Herzen hineingegangen ist, Vater, dass das Frucht bringt. Vater, ich bitte dich, dass das nicht wieder zugeschüttet wird, Herr. Ich bitte dich, dass es der Feind nicht raubt. Ich bitte dich, dass die Dornen es nicht wieder ersticken, Herr. Ich bitte dich, dass es nicht auf diesen einfachen Boden fällt, wo es nur ganz kurz aufblüht und dann wieder weg ist, Herr. Ich bitte dich, dass es wirklich auf guten Boden fallen ist, Herr. Und dass wir das, was wir wirklich innerlich von dir erfahren haben, was wirklich die Wahrheit ist, dass wir es jedem wirklich immer wieder die Stellungnahme geben können, Herr. Dass wir wirklich von dir reden, diesem einen guten Vater. Darum bitte ich dich, Herr. Lass wirklich das geschehen, dass es in unserem Herzen so fest wird, Herr, dass es wirklich Frucht bringt ins ewige Leben, Herr. 30, 60, 100-fach, spielt keine Rolle, Herr. Aber es bringt Frucht und nur darum geht's, Herr. Lass uns einfach Freude haben daran, wenn wir sehen dürfen. Lass uns Freude haben daran, wenn wir mal ernten dürfen, Herr. Lass uns einfach Freude haben an den Dingen, die wir tun für dich. Vater, lass uns auch erinnern auch wieder an den guten Dingen, die da waren, Herr. Dass wir uns an Dinge erinnern, wo wir sagen, das möchten wir eigentlich haben, Vater. Ich möchte, dass hier die Leute mit Heiligen Geist immer gefüllt sind, Herr. Es kann hier ruhig sein, dass die Welt damit nicht klarkommt, was hier hinten am Geist geschieht. Aber ich weiß, dass du den Frieden und die Kontrolle über alles hast. Und wir wollten, dass du diese Gemeinde baust, Herr. Sie soll dein sein, Herr. Und dann auch mit aller Konsequenz. Vater, darum bitte ich dich. Lass uns das immer wieder neu sehen und erleben, Herr, dass dein Geist hier hinten in einem Übermaß ist, Herr. Und dass Menschen wirklich in die Wahrheit geführt werden, Herr. Dass sie voll sind von deinem Geist, Herr. Dass sie spüren, riechen und schmecken, Herr. Und dass sie in Sprachen sprechen, dass die Auslegung da ist, dass die ganzen Geistesgaben wir keinen Mangel haben, Herr. Und dass Leute heil werden, Herr. An Geist, Seele und Leib, Herr. Dass sie ihre Prozesse in den Gewinn kommen, Herr. Dass sie nicht jahrelang da drin verharren müssen, Vater, sondern dass sie bei Zeiten das erleben, Herr. Darum bitte ich dich, dass sie bei Zeiten einfach diese Gnade erfahren, Herr, dass du sie auch von all diesen Dingen befreit hast. Von all diesen Dingen, die manchmal so auf uns einlasten und tun, Herr. Ich will an Toni denken, Vater. Ich will dich bitten, dass du ihm begegnest, wenn er jetzt in dieses Therapiezentrum fährst. Vater, ich will dich bitten, dass er Träume und Visionen hat, dass das aufhört, Vater. Ich will dich bitten, dass die Krankheit weicht, Vater. Ich will dich bitten, dass einfach er das Sachen aufarbeiten kann im gesunden Maß und dass er wiederkommt und von der Größe Gottes berichtet und nicht von der Größe der Ärzte. Vater, ich will dich bitten, dass du die Ärzte dazu nutzen kannst, das weiß ich. Aber ich will dich bitten, dass er trotzdem Träume und Visionen hat von dir, Herr. Ich will dich bitten, dass er noch mehr weiß, als das, was die Ärzte ihm sagen, Herr. und dass du es vor allen Dingen wieder herstellst. Dass er eine Lebensqualität hat, die wirklich seinesgleichen ist, Herr. So bitte ich dich für die alle, die hier hinne mit irgendwelchen Dingen immer wieder sich schlagen müssen. Ich mit meinen Knie, meine Frau mit ihrer Lunge. Viele Dinge, die einfach so immer wieder da sind, Vater. Ich bitte dich, dass du Heilung bringst, Herr. Ich möchte, dass es mehr sehen, Herr. Denn ich weiß, du hast es für uns. Und dort, wo diese Dinge sind, damit du uns etwas bezeichnen möchtest, wenn das wirklich sein soll, dann offenbar es auch, Herr. Du lässt uns nicht im Dunkeln über Jahre tappen und wir dürfen immer suchen wie so ein Brei und rühren und rühren und rühren. Du bist so klar. Du redest klar. Und darum bitte ich dich, dass wir das klare Wort Gottes hören. Das klare Reden Gottes. Und ich bin dir so dankbar, Herr, dass du es abgeschafft hast, dass ein Mittler zwischen mir und dir steht, Vater. Ich bin dafür so dankbar, dass du das abgeschafft hast, Herr. Dass wir im neuen Bund leben, Herr. Wo du die Gemeinschaft mit mir suchst, Herr. Und mit jedem hier. Und kein Mittler mehr dazwischen sein muss, Herr. Danke, Herr. Lass dein Wesen groß werden, Herr. Lass es geschehen, Herr. Lass es immer mehr geschehen, Herr. Danke, Vater. Bitte, Herr. Bitte, Herr. Begegne jeden von uns, Herr. Auch die, die jetzt nicht da sein können, Vater. Begegne ihnen zu Hause oder dort, wo sie gerade sind, Vater. Dass sie spüren, dass sie bedacht werden von dir, Herr. Dass sie nicht irgendwo vergessen werden, Herr. Jeder soll berührt werden auf seine Art, Vater. Danke, Vater, dass du gut bist, Herr. Und du wirklich dein Vaterbild in uns verankern, was wirklich die Wahrheit ist, Herr. Keine Lügen mehr, Herr. Hilf, dass wir aufhören, an Lügen und Märchen und Fabeln zu glauben, Herr. Hilf uns, dass wir die Wahrheit sagen, Herr. Gracias.